Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Einen schönen Sonntagmorgen wünsche ich. Hier ist der Stahlwerk-Doppelpass aus München, aus dem Airport Hilton. Schön, dass Sie alle dabei sind in dieser Länderspielwoche. Wenn wir uns hier im Doppelpass natürlich mit der deutschen Fußballnationalmannschaft befassen. Und das war ja gestern der Auftakt gegen Ungarn in die Nations League mit dem 5:0. Das war ja schon richtig eindrucksvoll. Die Gala gegen Ungarn. Vusiala lassen vom WM-Titel träumen. Und gleich schalten wir nach Düsseldorf. Da gibt es gerade ein öffentliches Training der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das sind die Live-Bilder. Und unser Reporter ist vor Ort und wird uns ein bisschen erzählen, wie die Stimmung da ist. Ein weiteres Thema bei uns in der Sendung: künstliche Intelligenz. Überall in der Gesellschaft wird das immer wichtiger, auch im Fußball. Und da kommen dann so Sachen raus wie: UNDAF ist zum Beispiel besser als Haaland. Wie die KI den Fußball revolutioniert, darüber sprechen wir in dieser Sendung. Und vielleicht kriegen wir auch eine Aussage darüber, ob der teuerste Transfer, Michael Olise, auch der beste war dieser Sommertransferphase. Und es gab ein bisschen Ärger beim FC Bayern, weil Musiala nicht für den Ballon d'Or nominiert. Lothar Matthäus sagt, ja, das liegt daran, da ist zu viel Unruhe, da kann eigentlich kein Bayern-Spieler nominiert werden unter die besten 30. Gestern war Musiala aber richtig stark, ein Tor geschossen, drei weitere vorbereitet, also insgesamt 4 Torbeteiligungen und das war richtig stark. Und jetzt freue ich mich auf unseren ersten Gast. Er hat im Fußball alles erlebt. Deutscher Meister, UEFA-Cup-Sieger, Europameister, Trainer von vielen Bundesligisten und regelmäßiger Gast bei uns hier im Doppelpass. Begrüßen Sie recht herzlich Markus Babbel. Dann kommt er. Bringt ein bisschen die Sommerfrische zu uns hier. Hajo von Adel und Ben sind natürlich auch am Start. Grüß dich, servus.
Sommerlich. Letzter Sommertag, ja. Muss man nochmal ausnutzen.
Sehr gut. Sag mal, weil wir gerade über den Ballon d'Or gesprochen haben, warst du jemals nominiert?
Der war nicht schlecht. Nee. Nicht, dass ich wüsste.
War knapp immer, oder?
Immer ganz knapp.
Ja, genau. Hat dir das gestern gefallen, Nationalmannschaft?
Sehr gut, weil es wahrlich nicht einfach ist, nach so einem großen Event, wie die Europameisterschaft ja war, dann gleich wieder in die Spur zu kommen, sind gestandene Spieler zurückgetreten und dann so eine Performance auf den Platz zu bekommen, Respekt.
Also wir werden gleich sprechen über die Mannschaft von Julian Nagelsmann mit dir und mit weiteren Gästen und die möchte ich jetzt gerne vorstellen. Freue mich sehr, dass der ehemalige, unter anderem ehemalige DFL-Geschäftsführer Heribert Bruchhagen mal wieder bei uns ist. Hallo Heribert. Ich begrüße recht herzlich den Journalisten und Autor Michael Horeni. Dann ein Mann, der sehr Interessantes mitbringt, Geschäftsführer und Mitbegründer der KI-Plattform Player, Jan Wendt. Hallo. Und unser Doppelpass-Experte Mario Basler.
Guten Morgen.
Aber vollständig sind wir natürlich nur mit ihr. Ich freue mich sehr, dass Katharina Kleinfeld heute an meiner Seite ist. Schönen guten Morgen, Katharina.
Einen schönen guten Morgen. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Ja, wir kümmern uns bei der Frage der Woche natürlich nach dem gestrigen Abend auch um die deutsche Nationalmannschaft und das, was Sie eben dieser zutrauen, was wir da gesehen haben. Das hat richtig Spaß gemacht. Es war Spiel 1 nach der EM. Es war Spiel 1 nach dem Abgang der Fantastischen 4, wie eben gerade schon angesprochen. Es war Spiel 1 mit dem offiziellen neuen Kapitän, mit Joshua Kimmich. Und wir haben gesehen, der Umbruch, er ist nicht nur eingeleitet, sondern der funktioniert offensichtlich auch schon ganz gut. Und das unter anderem, weil der Bundestrainer sagt, die Chemie im Team, die stimmt. Das ist wirklich ein ganz anderes Zusammenarbeiten, ein ganz anderes Zusammenhalten als noch vor rund einem Jahr, als er damals ja, die Mannschaft vorgefunden hat. Und jetzt stellt sich die Frage, was trauen Sie eigentlich dieser Mannschaft in 2 Jahren zu, wenn es dann ins nächste große Turnier reingeht? Die Weltmeisterschaft, den WM-Titel, der ja fast schon als Ziel, ja nicht nur fast schon, sondern der ausgerufen wurde als Ziel. Können Sie sich das vorstellen? Ja oder nein? Machen Sie mit bei uns, rufen Sie durch am Dopafon unter der 01379 011 011. Da haben wir 2 Antwortmöglichkeiten. Entweder ja, mit diesem Team ist alles möglich oder B, nein, es gibt bessere Nationalmannschaften. Auch gerne online einmal reinklicken und dann sind Sie Teil unserer Sendung und Teil dieser Diskussion.
Dankeschön, Katharina. Ja, also mitmachen gerne. Und bevor wir hier in der Runde beginnen, über diesen Auftakt in die Nations League, dieses 5:0 gegen Ungarn aus Düsseldorf zu sprechen. Schalten wir mal nach Düsseldorf, wollen uns Live-Eindrücke holen, begrüßen erstmal unseren Reporter Manfred Sedelbauer. Manni, grüß dich, guten Morgen.
Guten Morgen in die Runde.
Erzähl uns doch mal, es sieht relativ voll aus hinter dir. Endlich mal wieder ein öffentliches Training der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wie ist die Stimmung im und ums Team? Was nimmst du wahr?
Ja, die Stimmung ist richtig, richtig gut. Und 7.000 DFB-Fans sind heute ins Paul-Janis-Stadion nach Düsseldorf gekommen. Und die standen tatsächlich schon eineinhalb Stunden vor Trainingsbeginn vor dem Stadion Schlange und konnten es gar nicht erwarten, ihre Stars aus der nächsten Nähe zu sehen. Die Stimmung ist perfekt. Viele Familien, viele Kinder sind natürlich dabei. Es gibt Bratwurst, es gibt Bier, es gibt Apfelschorle, Spezi, also alles, was das Fußballfanherz begehrt. Und hinter mir findet jetzt gerade ja ein öffentliches Training statt, was sozusagen als kleines Geschenk von der DFB-Elf an die Fans gedacht ist für die Unterstützung während der Europameisterschaft. Und hinter mir findet jetzt eben das Ersatztraining eigentlich nur statt, das Spielerersatztraining. Die Stammspieler, also die, die gestern von Anfang an gespielt haben, die haben gerade noch eine kleine Mobilisationseinheit im Hotel. Aber gute Nachrichten für die Fans, die kommen so in etwa einer Stunde, um dann natürlich auch fleißig Autogramme zu schreiben. Und die Stimmung im Team ist auch prächtig, die könnte nicht besser sein, gerade nach diesem Jahr. 5:0 Überzeugungssieg dagegen die Ungarn. Abends gab es dann sogar noch Pizza. Also ja, besser könnte es nicht sein.
Manni, normalerweise bei diesen Trainingseinheiten dürfen wir Journalisten, in dem Fall du mit Kamerateam, auch nur die ersten 15 Minuten dabei sein. Aber es ist jetzt, glaube ich, auch so, dass du länger dabei bleiben darfst. Also du bist auch, wirst jetzt nicht ausgesperrt, oder?
Heute werden wir tatsächlich nicht ausgesperrt, also wir dürfen länger als 15 Minuten bleiben. Wir dürfen die komplette Einheit, die wahrscheinlich nur so eine knappe Stunde dauern wird, verfolgen, genauso wie die Fans. Und ich denke, im Anschluss, der größte Teil wird dann wahrscheinlich noch Autogramme schreiben und Fotos machen, ausmache. Aber ja, das Training an sich dürfen wir komplett verfolgen, knappe Stunde.
Wunderbar, dann schalten wir später nochmal zu dir. Danke für die ersten Eindrücke aus Düsseldorf, aus dem Paul-Janis-Stadion. Manni Sedelbauer, Dankeschön. Und bevor wir jetzt richtig loslegen, schauen wir noch mal auf das Spiel von gestern, das sehr, sehr viele positive Aspekte mit sich brachte.
Die Euphorie der Fans ist fast schon WM-reif und die Welle der Begeisterung überträgt sich aufs Team und von dort wieder zurück. Die Liebe zwischen Team und Fans wirkt sehr gefestigt. Und das 5:0 zeigt, dass die Formkurve weiter nach oben zeigt, auch ohne Kapitän Gündoğan, ohne Taktgeber Groß und ohne Raumdeuter Müller. Der Umbruch hat gut funktioniert. Kimmich ist ein dominanter Kapitän, Andrich grätscht jetzt mit der Nummer von Groß und Wirtz und Musiala deuten den Raum einfach alleine. Was Nagelsmann auf dem Zettel haben muss, das Team erspielt sich sehr viele Chancen. Aber der Chancenwucher kann gegen Top-Teams ein echtes Problem werden. Zum Schluss noch ein Blick ins deutsche Tor. Die ewige Nummer 2 hat es jetzt also auch schwarz auf weiß, dass niemand mehr über ihm steht. Ter Stegen sagt auf seine Weise Dankeschön und wir stellen fest, gegen Ungarn hat man Groß, Müller, Gündoğan und Neuer nicht vermisst.
Hast du das so erwartet, Mario? So eine dominante Vorstellung gegen Ungarn, gegen die man ja in der Vergangenheit auch mal Schwierigkeiten hatte?
Na, ist vielleicht so dominant nicht, aber ich habe schon, also wir haben es ja, Herr Rebert und ich, wir haben es ja gestern Abend zusammen geguckt. War ein tolles Spiel, es war jetzt halt zum Auftakt für die nächsten 2 Jahre, für die Weltmeisterschaft, da wo wir Weltmeister werden.
Wollen oder werden?
Ne, Nagelsmann hat ja gesagt, wir werden Weltmeister. Ich bin ja da immer sehr skeptisch und immer sehr vorsichtig. 2 Jahre ist noch ein langer Weg und ist noch ein weiter Weg bis dorthin. Aber der Auftakt dabei ist halt erstmal sehr wichtig, wie es Markus vorhin schon gesagt hat. Nach so einem großen Turnier, das im Viertelfinale geendet ist, war es ein guter Auftakt, war ein gutes Spiel, war ein sehr gutes Spiel sogar teilweise. Mir hat es gut gefallen.
Wir haben ein paar Aspekte in dem Beitrag schon rausgearbeitet. Heribert, was ist für dich das, was über allem steht? Diese Verbindung zu den Fans, Begeisterung?
Ich hätte zwei Halbzeiten gesehen. In der ersten Halbzeit, als die Ungarn sehr geschlossen gespielt haben, ist es uns nur zu einer Torchance gelungen. In der zweiten Halbzeit, als die Ungarn das Spiel drehen wollten, sich geöffnet haben, haben wir unsere wunderbare Offensivqualität auf den Platz bringen können. Und das macht dann Spaß. Aber zu der Aussage von Julian Nagelsmann, die Weltmeisterschaft anzugreifen, in den Vordergrund zu stellen, be careful. Es gibt in der Marketingbereich, wer sich große Ziele setzt, kann Großes erreichen.
Ja.
Ja, meine Erfahrung im Fußball ist, vorsichtig zu sein und etwas mehr die Ziele der realistischen Situation anzupassen. Also ich bin da noch etwas sehr zurückhaltend.
Ist das denn unrealistisch, vom WM-Titel zu träumen oder den auch auszusprechen?
Ja, träumen ist ja nie unrealistisch. Träumen ist ja träumen. Aber es geht ja ein bisschen weiter, nicht? Ich war in den letzten Jahren immer noch unter Löw und unter Flick. Wenn dann immer gesagt worden ist, wir gehören ins Finale und so, da war ich ein bisschen skeptisch oder sehr skeptisch, weil das überhaupt nicht mehr getragen war von den Leistungen. Wenn jetzt, und es wurde ja direkt von Nagelsmann nach dem Ausscheiden gesagt, in diesem Moment kann ich das sozusagen verstehen, zu sagen, wir setzen uns hohe Ziele. Ich glaube jetzt nicht, dass das in zwei Jahren schon der Fall sein würde. Ich glaube, die Mannschaft braucht noch ein bisschen, braucht noch ein paar Jahre. Aber dass diese Mannschaft jetzt wieder absolut leistungsfähig ist, was die internationale Spitze angeht, davon gehe ich jetzt aus. Das war die ganzen Jahre jetzt nicht der Fall. Ich würde es jetzt auch nicht auf die Goldwaage legen, in diesem Moment jetzt zu sagen, wir werden jetzt Weltmeister oder wir setzen uns das zum Ziel. Aber dass diese Mannschaft das Potenzial hat, so ein Halbfinale endlich mal wieder zu erreichen mit einer guten Leistung, wo die Chemie in der Mannschaft stimmt, wo die Beziehung zu den Fans stimmt, das ist ein riesen Fortschritt und ich glaube, das wird auch bis zur WM auf jeden Fall tragen.
Es sind ja, wir haben das in dem Beitrag auch gehört, ja, vier große zurückgetreten, ja, vier Leistungsträger, vier außergewöhnliche Spieler. Hat dich das überrascht, wie gut jetzt auf den ersten Blick in diesem ersten Spiel das kompensiert wurde?
Ja, was heißt überrascht? Also es sind natürlich mehr Länderspiele gegangen, wie jetzt eigentlich noch auf dem Platz stehen. Das ist erst das eine. Zum anderen ist es aber auch eine Riesenchance. Julian Nagelsmann hat für mich eins richtig gemacht. Er hat jetzt den Gros so gelassen, weil sie eben schon wussten, was wir in den letzten Monaten zusammen da erarbeitet haben. Und darin liegt ja noch mehr eine Chance. Ich habe am Mittwoch die U21 gesehen. Da sind ja auch noch mal so drei, vier richtig spannende Spieler mit dabei, wo ich sage, das ist jetzt ein Prozess, wo angeleiert worden ist, aufgrund, weil die Spieler eben zurückgetreten sind.
Wirf mal die Namen rein, die du spannend findest, weil das ist ja interessant
für unsere Leute. Ein Adeyemi ist wieder auf dem Weg, ein Leistungsträger zu werden. Ja, wenn ich einen Rocco Reitz zum Beispiel sehe, wie der im Mittelfeld die Fäden gezogen hat, das war großartig. Ein Merlin Röhl, wo ich auch ein ganz, ganz spannender Spieler finde, ein Gruder, der gar nicht dabei war, weil er gerade im Moment angeschlagen ist. Dann hast du vielleicht einen Paul Wanner noch, wo eine tolle Entwicklung nimmt. Immer in der Voraussetzung, sie entwickeln sich so weiter, wie sie es jetzt die letzten 1,5, 2 Jahre getan haben. Dann haben wir schon eine spannende Truppe auch wieder und eben mit dieser Geschlossenheit, wo sie ja jetzt angefangen haben über die Europameisterschaft, hat sich fortgesetzt gestern in das Spiel hinein und dann eben noch mit dem frischen Blut kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass wir in 2 Jahren, spätestens in 4 Jahren, eine extrem spannende Truppe haben.
Ihr ehemaligen Fußballer, ihr sprecht aus eurer Erfahrung, aus eurer Expertise. Jan Wendt ist bei uns, der ist Mitbegründer und Geschäftsführer der KI-Plattform Player, die den ganzen Markt beobachtet und Spieler bewertet letztlich und damit vielleicht dafür sorgen will, dass Vereine Transferentscheidungen noch ein bisschen datenbasierter durchführen können. Also alles, was er sagt, ist nicht unbedingt seine Meinung, sondern das sind die Daten, die das suggerieren. Wenn ich jetzt mal diese vier Spieler nehme, die Nationalmannschaft verlassen haben, wer schmerzt aus Datensicht und wo ist es vielleicht verschmerzbar, dass die Spieler nicht mehr dabei sind?
Also mit Gündogan und Kroos sind 2 der 4 Topspieler im deutschen Kader gegangen. Das wird ganz schwer sein, die zu ersetzen. Also das ist sozusagen der größte Qualitätsverlust. Bei Manuel Neuer und Thomas Müller ist das kompensierbar. Also das würde ich so auf der Datenbasis sehen. Was wir natürlich nicht sehen, ist der interne Einfluss solcher Spieler auf Mannschaft, auf die Gesamtsituation. Das heißt, dieser psychologische Aspekt, den müsste man dann so ein bisschen, das kann man nur beurteilen, wenn man mittendrin steckt. Aber von der Qualität her groß, das wird schon sehr schwer.
Gehst du da mit, Mario? Ist das deine Einschätzung auch, wenn wir jetzt die vier Spieler nehmen, dass Groß und Gündogan ja die qualitativ den größten Verlust bedeuten für die Nationalmannschaft?
Ich glaube, es ist ja beim Fußballer ist ja die Zeit immer irgendwann mal begrenzt. Ne? Fußballer kommen, Fußballer gehen, müssen aufhören. Ich glaube, dass so ein Pavlovic ein Toni Kroos ganz leicht ersetzen kann. Vielleicht nicht.
Leicht ersetzen?
Ja, ich glaube leicht. Also Okay. Nicht morgen, aber in den nächsten Jahren. Der wird eine Entwicklung jetzt beim FC Bayern durchmachen. Der wird irgendwann mal richtig erwachsen sein. Der wird in so eine Position reinwachsen. Und ich sehe da überhaupt gar keine Gefahr, dass wir Toni Kroos, natürlich ist er im ersten Moment immer ein Verlust. Ja, aber ich glaube, die Spieler, die gestern schon da im Kader waren, die haben es ja gezeigt, dass sie diese Position auf die nächsten Jahre auch ausfüllen werden.
Jetzt haben wir mit Pascal Groß einen, der das jetzt spielt. Ist das einer, den du so stark siehst, auch auf Sicht?
Na, ich... Bei Pascal ist ein guter Fußballer, ist jetzt kein Riese, sage ich jetzt mal, aber ich meine, ist ja auch schon über die 30. Deswegen, ich glaube nochmal, die Zukunft wird auf dieser Position Pavlovic gehören, der für mich mit Stiller, denke ich, die nächsten Jahre da auf dieser Position spielen werden. Pavlovic wird bei FC Bayern wird er Stammspieler werden in der jetzt laufenden Saison. Und ich glaube, an dem wird auch in der Nationalmannschaft kein Weg dran vorbeiführen.
Wir können mal Julian Nagelsmann hören, der sich zu Pascal Groß geäußert hat. Ein Spieler, ja, der vielleicht so in der öffentlichen Beurteilung, weil er auch lange in England gespielt hat, ein bisschen unterm Radar und vielleicht auch unter Wert läuft. Nagelsmann schätzt ihn auf jeden Fall sehr.
Ja, also wie er gesagt, dass er natürlich auch Dinge ähnlich macht wie Toni, weil er auch ein Spieler ist, der gerne einen Ball in den Fuß will, der viele Bälle möchte, der immer auch einen Blick hat für die Tiefe. Auch die Flanke übrigens zum Kopfball von Kai an die Latte in der ersten Halbzeit kam von Pascal mit links. Sehr gute Flanke auf den zweiten Pfosten. Hat's gut gemacht.
Also hat's gut gemacht. Er hat ihn dann rausgenommen, glaube ich, nach einer Stunde, was aber auch völlig okay war bei dem Spielverlauf und bei dem Spielstand zu dem Zeitpunkt. Wenn wir mal auf die großen Stärken dieser Mannschaft schauen, dann landen wir ja eigentlich immer vorne in dieser Kreativzentrale, ja, mit Wirtz und mit Musiala und mit Havertz noch dazu. Und die sind alle noch, auch Havertz, noch jung genug, dass sie sich noch entwickeln. Also erwartest du da noch viel von denen?
Ja, absolut. Sie sind definitiv jetzt noch nicht am Ende ihrer Fahnenstange. Also gerade Musiala, Wirtz, das sind zwei, ja, wirklich tolle Spieler, außergewöhnliche Spieler für das Alter. Aber sie werden sich natürlich mit mehr Spielen, mit längeren Dasein in der Bundesliga, international und eben mit der Nationalmannschaft, werden sie sich weiterentwickeln. Ja? Sie kriegen mehr Erfahrung. Sie werden aber auch einmal an auch ihre Grenzen stoßen, ja? wenn Mannschaften auf sie treffen, wo sie sich schwerer tun, sich so durchzusetzen wie jetzt gestern zum Beispiel. Aber auch ein Havertz, ja? Wenn ich sehe, wie viel Torschancen er sich dann trotzdem wieder erarbeitet und nicht macht. Ja? Mhm. Wenn er mal hinkommt, dann noch cooler zu. Ähnlich vielleicht mal ein Arsenal, da habe ich das Gefühl, da fühlt er sich vielleicht noch ein bisschen wohler. Da macht er die Dinger. Ja. In der Nationalmannschaft braucht er noch ein bisschen, aber du siehst einfach diese Qualität, was der Junge hat. Und wie gesagt, wir haben schon mit Pavlovic dazu, Stiller, hast du schon mal fünf Junge, wo außergewöhnliche Qualitäten haben. Plus, da kommt auch noch was nach. Also mir ist jetzt nicht bange, dass wir diese vier Großen, die ihren Rücktritt erklärt haben, dass wir sie nicht kompensieren.
Jan, wir werden gleich auch noch ein bisschen genauer erklären, später in der Sendung, wie ihr arbeitet, auf welcher Datenbasis. Aber es interessiert mich, könnt ihr auch oder kann die KI, kann eure Plattform auch prognostizieren, wie sich Spieler entwickeln, wie viel Potenzial sie noch haben?
Ja, wir messen das bis in dem Zeitraum zwischen 4 und 6 Jahren. Und wir reden ja über mathematische Vorhersagemodelle. Das heißt, wir geben dem ja immer eine Wahrscheinlichkeit. Also als Beispiel, wenn wir sagen, ein Spieler verbessert sich nicht und das mit einer Wahrscheinlichkeit von 80%, dann heißt das, in 10 Fällen trifft das 8-mal so ein, wie wir es prognostizieren, und in 2-mal
Das ist eure Trefferquote auch bei so einer Prognostik?
Bei einer Prognostik in der Vorhersage hängt es ein bisschen vom Alter ab. Je jünger der Spieler, desto schwächer ist sie. Also bei 16-Jährigen, da liegen wir ungefähr bei 60-70%. Wenn der Spieler im optimalen Alter zwischen 22 und 26 ist, dann liegen wir bei 80-90% in der Vorhersage.
Wenn ihr jetzt Musiala vorhersagt, was ist da, was kommt da raus bei euch?
Ja, da mache ich mich jetzt nicht populär, das ist jetzt keine populäre Aussage. Der ist auf einem extrem hohen Niveau. Das ist ein Weltklasse-Spieler. Wir kommen vielleicht nachher nochmal zum Score, aber der hat bei uns über 5.500 Score. Das heißt, es gibt insgesamt auf der Welt ungefähr 350 Spieler in der Preiskategorie sozusagen, in der Score-Kategorie. Aber aus unserer Sicht wird der nicht mehr besser. Das ist ein extrem hohes Niveau, auf dem der spielt, aber es wird nicht besser.
Ja, das ist das, was die Daten sagen. Ja?
Genau, aber
jetzt können wir darüber diskutieren, ist das wahrscheinlich oder nicht? Also wie seht ihr das?
Ich würde auch zu meinem anderen Punkt gerne noch mal kommen. Und zwar, die waren ja auch, Musiala und Wirtz waren ja vom halben Jahr nicht schlechter, als sie heute sind. Aber in der Nationalmannschaft hatten sie überhaupt nicht diese Wirkung. Es lag ja natürlich auch an der Mannschaftszusammensetzung, dass zum Beispiel ein defensives Mittelfeld erst mit Toni Kroos und dann mit Andrich sozusagen diesen Spielern den Rücken freigehalten hat, dass sie auch ihr Potenzial einfach viel besser ausspielen konnten. Das ist natürlich ein Aspekt, der in dieser Frage ja jetzt nicht mit reinspielt, zu sagen, wie passt jemand in so ein Team rein, würde ich sagen. Und wie funktioniert dieses Team vielleicht? Ja. Und auf der anderen Seite, wenn ein Spieler absolut im Bereich der Weltklasse oder der internationalen Klasse ist, natürlich ist da die Luft dünn. Aber auf der anderen Seite, der wird sich natürlich auch von der Erfahrung her weiterentwickeln. Der wird ein Spiel anders lesen können. Ist für mich schwierig vorherzusagen, also nachzuvollziehen, wie zu sagen, das über eine KI, über Daten, sozusagen Intuition, wie Intuition messbar ist, wie das spürbar sein, wie man das eingeben soll, um zu erkennen, wie jemand einen Raum frei macht, wie jemand das erkennt und man sagt, naja, da ist jetzt kein Potenzial mehr da. Würde ich sagen, einfach mal ein Fragezeichen dahinter machen.
Wir können das nachher natürlich ein bisschen vertiefen. Also, ja, Entschuldigung, aber
Herr. Das wird die große Kunst auch sein von Julian Nagelsmann. Wir müssen uns davon trennen, dass ein Kroos-Typ, ein Gündogan-Typ, ein Müller-Typ wieder reproduzierbar ist. Sondern er muss herausfiltern, welche Gruppierung zusammenpasst, die individuelle Qualität der einzelnen Spieler. Das wird seine große Aufgabe und seine große Kunst sein. An den Talenten und an den vorderen Dreien gibt es ja schon keinen Zweifel. Ja. Aber jetzt ein Mittelfeld, ein homogenes Mittelfeld zu finden, abgestimmt auf die eigenen Möglichkeiten und auf den jeweiligen Gegner, das wird eine schwierige Aufgabe für Julian Nagelsmann, aber er wird es machen.
Mario, wo kann sich Musiala verbessern und wo wird er sich auch verbessern, deiner Meinung nach, wenn du jetzt, ich habe deinen Blick gesehen, du bist nicht überzeugt, dass das, dass das der Wahrheit entspricht.
Ich habe ihn auch gesehen.
Das ist auch ganz schwierig nachzuvollziehen. Also ich glaube, als erstmal wissen wir ja auch alle, dass Musiala jetzt ja ein ganz junger Spieler ist. Also er ist ja noch nicht ausgereift. Er wird in seiner Entwicklung, wird er auch noch Prozesse durchmachen. Dann kann keiner voraussagen, ob er eine schwere Verletzung kriegt oder kann das KI auch noch schon voraussagen?
Das ist eine interessante Frage. Wir können es heute noch nicht, aber wahrscheinlich in ungefähr 18 Monaten.
In 18 Monaten könnt ihr sagen, ob der sich in 2 Jahren verletzt?
Nee, das nicht, aber ob jemand sich verletzt auf Basis der Trainingsdaten innerhalb der nächsten 6 Monate. Die wahrscheinlich kann man ausrechnen, ja.
Boah.
Also, da muss man sagen, die Datenlage im Fußball ist halt unfassbar groß. Also es gibt extrem viele Daten zu Fußball. Es gibt Gehaltsdaten, Verletzungsdaten, die Tracking-Daten, Event-Daten, Mesh-Daten. Also in der Premier League wird gemessen, mit welcher Oberkörperbewegung ein Spieler einen Ball hat, wie die Kopfhaltung ist, also so 50 Punkte am Körper, die eine Sonderkarriere. Also die Datenlage im
Fußball. Gut, dass es das damals bei dir noch nicht gab. Ne?
Weiß ich nicht.
Oder? Und du gewusst hättest, was du alles falsch machst.
Du hättest Minuspunkte gehabt.
Ich kann euch sagen, seid froh, dass es KI noch nicht gab zu dieser Zeit.
Weil du hättest die Modelle gesprengt.
Ich wäre Weltbomber gewesen. Nein, aber das ist ja, also wenn das ja so weit ist, finde ich das ja ganz gut, weil wenn dann frage ich KI und sage, als Trainer, wann verletzt sich mein Spieler, der sagt am 18. September, dann trainiere ich einfach nicht am 18. September. Da kann ich mich nicht verletzen.
Du hast das verstanden, ja, den Sinn der Sache.
Ja, aus, aus der Perspektive haben wir es noch nicht gesehen, aber interessanter Ansatz. Also nehme ich mit auf.
Vielleicht sagt ihr das noch hin. Wir kommen nachher auch noch zu prognostischen Fähigkeiten der KI heute schon. Aber bleiben wir trotzdem gerade noch mal bei Musiala und Wirtz, die gestern ja ganz Fußball-Deutschland begeistert haben und eben auch Mitspieler, die schon einfach sagen, wie viel Spaß das macht, mit denen zu zocken.
Es ist Wahnsinn, was die Jungs vorne da zaubern. Ich glaube, zaubern ist das richtige Wort. Es ist überragend, so viel Talent und so viel Selbstvertrauen auch in ihren Aktionen. Und sie geben uns natürlich brutal viel.
Ja, ich freue mich einfach, dass ich mit denen zusammenspielen darf. Ich meine, in der Liga muss ich gegen sie spielen, da muss man manchmal ein bisschen härter durchgreifen, aber wenn man sie dann im eigenen Team hat, dann freut man sich, dann spielt man sie an und probiert ein bisschen zu genießen, haben besondere Ideen, entscheiden Spiele, verändern Spiele. Wenn sie dann noch zusammen harmonieren und sich die Bälle nicht wegnehmen, ist es fantastisch und das haben sie heute auch wieder gezeigt und ich glaube, mit den zwei Jungs haben wir noch einen Haufen Spaß.
Macht schon Spaß, wenn man solche außergewöhnlichen Fußballer in seinen Reihen hat, ne?
Das macht ja auch zum Zuschauen Spaß, ja, weil es ist schon außergewöhnlich, dass sie in diesem jungen Alter schon so gute Entscheidungen eben auch treffen. In dem engsten Raum finden sie dann trotzdem immer wieder die Lücke und sehen den Mitspieler, wenn ich das erste Tor sehe, wer legt dann eigentlich noch quer, ja? Salah legt den Ball noch rüber und das ist schon außergewöhnlich und da bin ich schon sehr froh, dass wir die in unserer Mannschaft haben.
Wenn du das erste Tor schon ansprichst, dann können wir uns auch gleich anschauen. Mario, da sieht man alles an Spielfreude, da ist Wirtz beteiligt, da ist Musiala beteiligt, die Laufwege, die Passwege, alles ist da richtig geil?
Ja, das ist ja nochmal, wir brauchen ja über diese Qualität, was Musiala und Wirtz, was die haben, was sie auch an einer Spielfreude mitbringen. Das ist, wie es Mario sagt, da kannst du als Zuschauer zu Hause, das macht einfach nur Spaß und wir wollen einfach hoffen, wie gesagt, dass sie sich nicht verletzen, dass Wirtz auch noch mehr aus sich rausgeht. Ne? Wir haben ja bis zu der Europameisterschaft, habe ich ja immer gesagt, ich habe noch kein so überragendes Spiel bei der Nationalmannschaft von ihm gesehen. Er hat bei Leverkusen ja außergewöhnliche Spiele gemacht, tolle Spiele gemacht. In der Nationalmannschaft muss er den Beweis noch bringen. Gestern hat er einen guten Anfang gemacht, die erste Halbzeit war er noch ein bisschen so ein bisschen abgetaucht. Die zweite Halbzeit, wie es Heribert gesagt hat, die Ungarn haben dann einen Fehler gemacht. Sie wollten dann Oberlin irgendwie das Spiel drehen. Dann haben sie uns Räume gegeben. Und dann siehst du, was für eine Qualität er hat. Und die möchte von ihm einfach öfter sehen. Und die Spielfreude, wie er die mitbringt, die ist schon außergewöhnlich.
Und wenn man, und das hat der Bundestrainer auch gesagt, mal auf die Daten schaut, dann sieht man, was die beiden auch für Kilometer machen in den Spielen, welche Wege sie machen. Julian Nagelsmann sagt, ja, ist auch nicht immer jeder Weg richtig und sinnvoll, aber dass sie das machen, dass sie Bock haben zu laufen, dass sie sich ins Spiel einbringen, das macht einfach Spaß, da zuzuschauen. Wir sprechen gleich weiter über die deutsche Fußballnationalmannschaft und wir werden ganz schön viel lernen über den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Fußball. Jan Wendt wird uns da sicherlich aufklären und möglicherweise auf Widerspruch hier in der Runde treffen. Wir werden es sehen. Wir freuen uns, wenn Sie dranbleiben. Wir sind gleich zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Herzlich willkommen zurück. Hier ist der Stahlwerk Doppelpass. Wie immer im Airport Hilton in München und wie immer mit Hajo von Hadeln und Band. Und wir haben gerade in der Pause festgestellt, so positiv ist schon lange nicht mehr über die Nationalmannschaft gesprochen worden. Ne?
Ja, genau. Also
aber ist das jetzt aus deiner Sicht zu positiv oder ist das angemessen?
Ich finde es absolut angemessen. Ich meine, die letzten Jahre gab es ja wirklich wenig Grund, da positiv zu sein. Es hat sich wirklich was substanziell verändert. Und man sieht eben auch mit diesen jungen Spielern, da ist eine Perspektive für die nächsten Jahre einfach absolut gegeben. Und auch die Talente, der Markus hat es ja angesprochen, wer da noch alles in den Startlöchern vielleicht steht, dass jetzt wirklich eine gute Phase wieder beginnt. Nach sieben schlechten Jahren kommen jetzt, würde ich sagen, kann man sagen, jetzt die nächsten Jahre, hat man wirklich Spaß an dieser Mannschaft. Die Leute gucken wieder zu, freuen sich. Zeitweilig haben die überhaupt nicht mehr zugeschaut. Identifikation war praktisch nicht mehr vorhanden. Zwar eher mit Häme und mit Spott wurde die Nationalmannschaft begleitet. Und jetzt wird man auch Niederlagen auf eine andere Art und Weise, glaube ich, auch akzeptieren, weil man sieht, dass diese Mannschaft was die letzten Jahre nicht der Fall war. Das ist eine Mannschaft, die immer an ihre Leistungsgrenze geht. Oder die wird auch mal ein Spiel verlieren, wird auch mal Fehler passieren. Aber man nimmt es der Mannschaft wieder ab, dass die wirklich mit Herz und mit Seele dabei ist und die Qualität dafür hat. Ja. Also ich finde es so positiv,
ich glaube, das ist nicht das mehr. Größte Trumpfhand, was sie geschafft haben. Ja, das Sportliche, ich glaube, sie sind im Viertelfinale ausgeschieden. Das war jetzt nicht der Offenbarungseid. Also, aber sie haben wieder die Verbindung zum Publikum geschafft, wo man doch sehr, sehr lange das Gefühl hatte, die sind so auf einem anderen Kosmos und die wollen eigentlich mit der Base gar nichts mehr zu tun haben, wo sie sich total abgeschottet hatten. Und das war die Nationalmannschaft nie. Ja, sie war immer greifbar für den Fan. Sie durften beim Training zuschauen und du hattest dich ja komplett entfernt von der Fanbase. Und das hat Julian Nagelsmann eben wieder geschafft mit der Mannschaft, dass wieder eine Emotionalität auch da ist. Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, wie jetzt vielleicht das ein oder andere Resultat, sondern dieses, wie es richtig gesagt worden ist, diese Häme ist weg, sondern man ist wieder begeistert, man ist wieder stolz, die deutsche Nationalmannschaft anzuschauen, weil eben die Verbindung da ist.
Und es hat, ja, das hat durchaus auch eine Wechselwirkung. Ne? Also das, was auf dem Feld passiert, strahlt aus auf die Ränge und umgekehrt eben auch, so erlebt es zumindest Niklas Füllkrug.
Ja, die Atmosphäre war heute echt top im Stadion, muss ich wirklich sagen. Mit der Choreo, mit der Nationalhymne, die sehr laut mittlerweile klingt, alle mitsingen und das macht schon richtig Spaß. Dazu haben wir natürlich die richtige Leistung auf den Platz gebracht, das hilft dann immer, aber war schon, ja, muss schon sagen, ein Auftakt nach Maß, glaube ich, nach so einer euphorischen Heim-EM.
Ja, da hoffen wir natürlich, dass es so bleibt. Am Dienstag spielt die Nationalmannschaft in den Niederlanden. Gerade ist sie in Düsseldorf bei einem öffentlichen Training. Und diese Euphorie, Manni Sedlbauer, die spürst du, die spüren wir. Und du kannst uns vielleicht ein bisschen erzählen, wieso die Fans und die Zuschauer das Ganze jetzt wahrnehmen.
Ja, die Stimmung hier in Düsseldorf ist natürlich bestens. Wetter ist gut, öffentliches Training, die Stars aus nächster Nähe einfach mal sehen, das ist natürlich etwas Besonderes. Gerade wurde es auch ziemlich laut, weil die Stammspieler, also die erste Elf gestern vom Hotel hier am Trainingsplatz angekommen ist. Die kommen tatsächlich heute nur zum Autogramm schreiben und zum Fotos machen hierher. Und ja, die Stimmung könnte wirklich nicht besser sein. Ich stehe hier gerade bei der Mädchenmannschaft der Fußballfreunde Büderich und ich gebe eure Frage einfach mal ganz kurz weiter. Wie ist denn die Stimmung bei euch, Mädchen? Ja, also die Stimmung, wie versprochen, ist hier gut. Ich sehe bei euch im Plakat Wirtz, Kimmich, Musiala. Sagt mal, wer ist denn jetzt eigentlich euer Lieblingsspieler?
Florian Wirtz. Musiala. Wirtz. Musiala.
Okay, also es ist ein Kopf an Kopf von unseren Flügelflitzern. Und jetzt wollen wir mal sprechen mit dem Trainer der Mädchenmannschaft, Roland. Du hast das Spiel gestern verfolgt, die Euphorie, die im Land jetzt wieder da ist. Spürst du das auch? Wie fühlt es sich für dich an?
Ja, also tatsächlich, ich war auch ein bisschen skeptisch, aber ein begeisterndes Spiel. Und wer jetzt heute Morgen hier dabei ist, wer sich da nicht anstecken lässt, also dem kann man schlecht helfen. Also es ist toll, es springt über. Gute Sache.
Ja. Großes Ziel ist natürlich die Weltmeisterschaft in 2 Jahren, dann 2026. Was ist denn drin? Es gab einen kleinen Umbruch, 4 absolute Legenden, ich glaube, das kann man so sagen, sind weggebrochen. Was ist drin?
Ich finde, man muss immer nach den Sternen greifen und gucken, was erreichbar ist. Also ich glaube, die Mannschaft sollte schon um den Titel mitspielen und den Wunsch haben. Wenn es nicht ganz reicht, dann ist es so, aber das sollte meines Erachtens Ziel sein.
Aber du traust ihnen den ganz großen Wurf auch zu?
Nach dem gestrigen Auftritt auf jeden Fall. Ja, also der hat mich echt begeistert. Tolles Spiel. Ja.
Roland, vielen Dank. Also die Fans der deutschen Nationalmannschaft, die Mädchenmannschaft hier in Düsseldorf ist auch begeistert. Und ich glaube, diese Euphorie gilt es jetzt einfach zu transportieren in den nächsten Wochen, Monate, bis hin dann am besten zur Fußballweltmeisterschaft 2026.
Ja, das wünschen wir uns natürlich, dass das so bleibt. Bevor wir zu weit vorausschauen, Manni, schon Richtung Mexiko, USA, Kanada, das nächste große Turnier, bleiben wir mal in der nächsten Zukunft, in der näheren Zukunft. Dienstag, wie gesagt, das Spiel in Amsterdam gegen die Niederlande. Wie ist das Programm der deutschen Nationalmannschaft bis Dienstag?
Also heute werden wahrscheinlich erstmal noch die Eddings glühen. Also hier werden wahrscheinlich noch, ja, schon mal, ich würde jetzt mal sagen, 1 bis 2 Stunden fleißige Autogramme geschrieben. Viele Fotos, Selfies mit den Fans gemacht. Das gehört natürlich dazu. Und dann ist der Nachmittag heute für die DFB-Stars frei. Am Abend geht es dann natürlich zurück wieder ins Hotel. Es gibt aber auch die Möglichkeit für die deutschen Nationalspieler auch außerhalb zu essen. Familie kann ins Hotel kommen, Freunde kann ins Hotel kommen. Also da kann sich auch auf jeden Fall nochmal abgelenkt werden. Und dann geht es morgen am späten Vormittag mit dem Bus in Richtung Amsterdam. Da gibt es dann am späten Nachmittag noch eine Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann. Der neben einem Spieler Platz nehmen wird, ist noch nicht ganz klar, wer dann mit ihm auf der Pressekonferenz sitzen wird. Dann gibt es noch ein Abschlusstraining und am Donnerstag gilt dann der volle Fokus dem Spiel am Abend gegen die Niederlande.
Am Dienstag. Du hast Donnerstag gesagt, ist aber nicht schlimm. Wir wissen, dass es am Dienstag ist, das Spiel gegen die Niederlande. Danke dir.
Dienstag.
Dienstag, genau. Manni, liebe Grüße nach Düsseldorf. Genieß die Atmosphäre da im Kreis der vielen Fans der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und Heribert hat mich vorhin angestoßen, hat gesagt, da möchte ich jetzt was zu sagen. Was hat dir da gefallen?
Nein, mir ist nur aufgefallen, ich begleite die Bundesliga ja schon 40 Jahre und sehe sehr viele Spiele bei meinem früheren Verein Schalke 04 und beim HSV, die sportlich sicherlich nicht überzeugen. Und die Stimmung ist auch in diesem Stadion, selbst wenn es in der Halbzeit 0-1 steht, feiert in Hamburg das ganze Stadion und in Schalke feiert das ganze Stadion. Es müssten also KI-Experten und Soziologen müssen ans Werk gehen, wie es zu dieser Entwicklung gekommen ist. Es ist wirklich im höchsten Maße erstaunlich und die jungen Menschen, die dort begeistert, natürlich erfreulich. Natürlich erfreulich, aber das ist ein Phänomen, ein gesellschaftliches Phänomen. Die Menschen wollen Freude empfinden, sie wollen Freude haben und auf der Suche danach dienen ihnen nicht mehr das traditionelle Vereinsleben, sondern wenn man das gemeinschaftliche Trikot trägt, wenn man den Fußball gemeinschaftlich erlebt, das hat eine hohe Bedeutung bekommen. Das Resultat, was früher bei Mario in der Halbzeit, wenn es in Bremen 0-0 stand, hat das Stadion gepfiffen, wenn sie unzufrieden waren.
Das nur wenn ich nicht gespielt habe.
Ja, das gibt es heute nicht mehr und das ist sicherlich eine Entwicklung, die dem Fußball gut tut.
Ja. Also, wir wollen uns auch nicht zerreden, aber Michael, die Tatsache, was so ein öffentliches Training bewirkt, wie schön das ist für die Fußballfans, ganz egal, ob sie noch ganz jung sind oder eben schon lange Fußball begeistert sind, ist ja bemerkenswert. Man müsste jetzt aufpassen, dass das nicht eine Ausnahme bleibt, oder? Also das, wenn man das sieht, dann sollte man das doch häufiger machen?
In jedem Fall. Also ich glaube auch, das wird auch jetzt passieren. Das ist einfach auch jetzt eine neue Mannschaft mit einem neuen Geist. Und die merken ja auch, wie wichtig das ist, dass diese Verbindung wieder da ist. Und das wird man ja nicht nur einmal jetzt alibimäßig machen, wie das ja in der Vergangenheit oft der Eindruck war. Das macht man halt irgendwie, weil es gefordert wird, aber nicht, weil man davon überzeugt ist, das zu tun. Und ich finde, man hat es gerade eben ganz toll gesehen mit den jungen Mädchen oder mit den jungen Fans. Wenn die jetzt jemanden haben wie Musiala und Wirtz, die kann man die nächsten 5, 6, 7, 8, 9 Jahre werden die begleiten können. Also diese Begeisterung, die wird weiter wachsen. Das ist eine Perspektive auch für junge Fans. Das war es die letzten Jahre ja nun gar nicht. Und das ist etwas, da bin ich komplett bei Herbert Bruchhagen, diese Begeisterung, die noch einzelne Spieler da noch weiterentwickeln, das tut dem Fußball wahnsinnig gut und gibt ihm wirklich Perspektive für die nächsten Jahre.
Aber so, ja? Das haben wir ja. Das haben wir ja die letzten Jahre auch schon immer wieder gehofft. Wir haben dann irgendwann mal, gab es ja einen Umbruch und neue und bessere Stimmung. Und dann war das genau irgendwann mal wieder abgeflacht und die öffentlichen Trainings wurden wieder abgesagt. Ich bin ja voll bei jedem, der sagt, der Fan darf ja nicht immer nur da sein, dafür fürs Marketing zuständig sein, dass er Trikots kauft und Fanartikel kauft, sondern man muss dem Fan auch die Chance geben, auch mal beim Training. Und das wünsche ich mir auch bei den Bundesligisten. Ne, der FC Bayern macht
viel hinter verschlossenen Türen.
Einmal die Woche, glaube ich, nur öffentliches Training. Ansonsten wird die Mauer hochgezogen. Ich meine, in Zukunft, wenn es KI gibt, oder das gibt es ja schon, da weiß doch sowieso jeder, was der andere gemacht hat beim Training oder was er macht. Also können wir doch auch die Zuschauer wieder oder die Fans auch wieder beim Training zugucken lassen. Natürlich muss es nicht jeden Tag sein, weil es vielleicht auch mal eine Trainingseinheit gibt oder wo der Fan vielleicht auch ein bisschen stört, weil es zu laut ist, wie auch immer. Aber ich bin gespannt, ob man das beibehält beim DFB jetzt, dass man sagt, man macht mehr oder öfters mal das öffentliche Training und lässt die Zuschauer zu. Ich Glaub's nicht.
Okay, da gibt es noch Skepsis, aber wünschen würdest du es dir. Ein Thema noch, Jo Kimmich ist der neue Kapitän. Ist das für dich eine logische, richtige Entscheidung von Julian Nagelsmann?
Absolut. Also wenn Julian Nagelsmann mit ihm auf die Weltmeisterschaft hin zu 100% plant, war es die logische Nominierung, weil er ist der erfahrenste Spieler bei ihnen. Und wichtig ist eben, dass der Trainer zu 100% von ihm überzeugt ist, dass er sagt, okay, das ist mein Mann für die nächsten Minimum 2 Jahre. Und dadurch war das für mich jetzt keine große Überraschung.
Problem, dass er beim FC Bayern zentral spielt in der Nationalmannschaft. Julian Nagelsmann sagt, ne, ich sehe ihn auf Rechtsverteidiger.
Wenn Joshua clever ist, dann sagt er auch beim FC Bayern, ich spiele rechts. Das wäre für mich jetzt die Quintessenz aus der ganzen Geschichte, weil ich glaube, dass auch der FC Bayern auf der rechten Position jetzt nicht hundertprozentig gut aufgestellt sind. Im Zentrum haben sie gute Jungs. Mit Pavlovic, wo ein großartiges Talent ist. Aber Palinha ist geholt worden, der jetzt langsam auch, glaube ich mal, fit werden könnte oder sollte. Und wenn er clever ist, würde ich von mir aus zum Trainer hingehen und sagen, du lass mich bitte auf der rechten Seite spielen, weil da sehe ich ihn auch in seiner besten Position.
Ich weiß, dass du Jo Kimmich ja durchaus kritisch siehst.
Habe ich mal gesehen, ja.
Ja, genau. Würdest du sagen, er muss bei Bayern auch rechts hinten spielen? Ich meine, Sie haben Stanisic zurückgeholt von Leverkusen, der da gut spielen kann?
Ja, aber die Frage ist ja, wenn du einen Spieler wie Palinha holst für 55 Millionen, der kannst du nicht auf die Tribüne setzen oder auf die Bank setzen. Pavlovic ist ein hervorragendes Talent, dem du beim FC Bayern die Chance geben musst, der für mich auch gesetzt sein wird auf dieser Position. Und wenn Palinha, wie es Marco sagt, irgendwann mal hundertprozentig fit ist, dann wollte man ja vor einem halben Jahr wollte man ihn auch schon holen. Es gibt ja Gründe, warum man ihn unbedingt haben wollte, dann ist ja die logische Konsequenz, dass Joshua Kimmich vom Grunde her auf die rechte Seite ausweichen muss, weil du wirst ja, entweder muss Palinha auf der Bank bleiben, Pavlovic oder Kimmich, weil der FC Bayern spielt nicht mit 3-6ern. Und für mich ist die logische Konsequenz, wenn Julian Nagelsmann das durchzieht, dass Jo Kimmich auf der rechten Seite bleibt, dann ist es eine logische Konsequenz, dass er beim FC Bayern auf Dauer auch auf der rechten Seite spielen muss.
Wird sehr interessant, wie sich da Vincent Kompany entscheidet auf Sicht. Er hat ja ein bisschen Zeit. Und wir haben ja Katharina auch eine Frage gestellt, die Frage der Woche zur Nationalmannschaft. Und die wollen wir jetzt, um das Thema abzuschließen, auch mal auflösen.
Bevor wir uns aber anschauen, was Sie dazu sagen, dachte ich mir, wenn wir heute hier einen KI-Experten da haben und sich auch unser Thema so ein bisschen darum dreht, KI im Fußball, frage ich doch mal ChatGPT, was die KI dazu sagt, Deutschland Weltmeister 2026, ja oder nein? Und ich stelle fest, das ist übrigens gar nicht so einfach mit der KI, kann schon auch durchaus eine harte Interviewnuss sein. Also kennt man unter anderem von Spielern oder Trainern, die gut geschult sind, was die Medien angeht oder vielleicht auch einfach keinen Bock haben zu antworten. Schauen Sie mal. Also ich habe gefragt, wird Deutschland 2026 Weltmeister. Da kommt erstmal, es ist unmöglich vorherzusagen, ob Deutschland 2026 Weltmeister wird. Viele Faktoren beeinflussen das. Okay, haben wir es nochmal versucht auf eine andere Art und Weise. Was kann man tun? Dann gibt es Lösungsvorschläge. Also ich bin wirklich gespannt, nachher hier ein bisschen mehr dazu zu hören zu diesem Thema, weil es ist offensichtlich nicht ganz so einfach, wenn man einfach nur fragt oder auch wie groß die Wahrscheinlichkeit ist. Habe ich auch nichts bekommen. So, von Ihnen habe ich aber Antworten bekommen. Wir haben ja die Frage gestellt. So, hier sind wir nämlich bei der Frage der Woche. Kann Deutschland mit diesem Kader den WM-Titel holen? Und da sind 73% von Ihnen der Meinung, ja, mit diesem Team ist alles möglich. Und nur 27% sagen, nein, es gibt bessere Nationalmannschaften. Dann wollen wir mal hören, was Sie am Dopafon gesagt haben.
Natürlich ist es jetzt noch ein bisschen früh, das zu sagen, aber wenn Nagelsmann schafft, dass das Niveau so gehalten wird, andere Spieler noch einbaut, wie zum Beispiel einen Banner oder einen Gruder und die Chemie so bleibt, wie sie ist, dann ist natürlich einiges möglich.
Es ist ein langer Weg bis zum WM-Titel und ich sage nein, Deutschland kann mit diesem Kader kein Weltmeister werden.
Ja, in 2 Jahren kann natürlich jeder der arrivierten Fußballnationen den WM-Titel holen. Der Sieg gegen Ungarn sollte nicht überbewertet werden. Ungarn gehört nun mal nicht gerade zum Who's Who des Fußballs. Warten wir mal ab, wie das Spiel in den Niederlanden ausgeht. Da kommt ein ganz anderes Kaliber auf die deutsche Mannschaft zu. Und dann reden wir weiter.
Ich glaube, dass man mit dieser Mannschaft Weltmeister werden kann. Die hat eine hervorragende Qualität. Und wenn sie sich gut weiterentwickelt, dann wird sie zu den Favoriten gehören.
Also doch eine Menge Optimismus, zumindest wenn wir die Prozentzahlen nehmen jetzt bei den Aussagen. Also so ein bisschen 50-50, auch so ein bisschen Vorsicht bei der einen oder anderen Wortmeldung. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft und was da so kommt in der Nations League. Sprechen gleich weiter über künstliche Intelligenz im Fußball. Was kann sie schon, was kann sie noch nicht? Wo wird sie genutzt? Wo gibt es noch vielleicht Abwehrreflexe? All diese Dinge wollen wir gleich besprechen. Wird sehr, sehr interessant. Bleiben Sie also dran beim Stahlwerk Doppelpass. Wir melden uns gleich zurück hier aus München. Bis dahin. Schön, dass Sie weiter dabei sind an diesem Sonntag in München, im Airport Hilton beim Stahlwerk Doppelpass mit Hajo von Hadel und Band und unserer Runde. Und wir haben ja schon so ein paar Ausflüge Richtung künstliche Intelligenz und deren wachsende Bedeutung im Fußball gemacht. Jetzt wollen wir da noch ein bisschen intensiver einsteigen mit unserem Gast Jan Wendt. Aber vorher schauen wir auf Norman Soleders Film, der das Ganze sich nochmal komprimiert angeschaut und zusammengefasst hat.
Der Fußball wird immer schneller, das Spiel immer körperlicher, der Markt immer umkämpfter und die Analysen immer wichtiger. Profis werden von Kopf bis Fuß vermessen und künstliche Intelligenz sammelt alle Daten und wertet sie aus. Was früher Scouts in ihren Notizblock schrieben, liefern heute Computer und KI. Haben also Scouts wie Diamantenauge Mislintat bald ausgedient? Nein, im Gegenteil. KI soll die Scouts nicht ersetzen, sondern unterstützen. Die KI nimmt Profis unter die Lupe und checkt nahezu jede körperliche Eigenschaft. Schnelligkeit, Zweikampfstärke, Torgefahr, Effizienz, Fehlerquote, insgesamt 200 Parameter. Das Ziel? Fehleinkäufe reduzieren. Die KI soll feststellen, ob der Spieler den Verein wirklich besser macht. Ein Beispiel, Harry Kane. Die KI checkt beispielsweise seinen Aktionsradius. Überall dort, wo es rot ist, agiert Kane überwiegend im Spiel. Daraus folgt:
Er ist kein klassischer Neuner, man kann ihn sogar auch als Zehner einsetzen.
Interessant. Und was ist sonst so relevant?
Kommen wir zum Knackpunkt. Harry Kane ist sehr, sehr teuer.
Zu dieser Erkenntnis hätte man auch ohne KI kommen können. Doch die KI hält bei Kane auch noch eine echte Überraschung bereit.
Harry Kane macht den FC Bayern besser. Für mehr Tore wird er allerdings nicht sorgen.
Und tatsächlich schießt Bayern in der Saison vor Kane 92 Bundesliga-Tore. Mit Kane und seinen 36 Treffern auch nur 94 bei deutlich mehr Gegentoren und insgesamt schlechterer Tordifferenz. Daraus folgt für die KI: Bayern hätte letzte Saison besser in die Defensive investiert. Doch KI blickt auch in die Zukunft. Wie entwickeln sich Hoffnungsträger? Was wird aus Top-Talenten wie Bellingham und Musiala in ein paar Jahren? Nach Auswertung aller Daten wagt die KI folgende Prognose: Bellingham wird noch stärker, Musiala wird stagnieren. Vielleicht täuscht sich ja die KI, so wie letzte Saison. Da hätte Bayern München laut KI mit seiner überlegenen Kaderstärke Meister werden müssen. Daraus wurde nichts. Die KI erklärt solche Irrtümer mit menschlichen Einflüssen im Umfeld des Clubs und auf der Trainerbank. Da fragen wir: Wer irrt sich öfter? Die KI oder der Mensch, Herr Wendt?
Ist der Mensch fehleranfälliger als die künstliche Intelligenz?
Leider ja. Das gilt ja nicht nur für den Fußball, sondern auch in den anderen Bereichen, in denen jetzt KI zum Einsatz kommt. Aber das muss man so sagen. Ja, die KI ist präziser in der Vorhersage, als der Mensch das kann. Wir sind einfach intuitiv gesteuert und das filtert die KI raus.
Wir wollen das Ganze ja noch ein bisschen besser verstehen. Also diese Plattform Player, die von dir gegründet wurde, scannt alle Daten, alle Spieler. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen, inwiefern, wie groß ist die Datengrundlage und überprüft ihr die ganze Welt oder nur Deutschland oder nur Europa? Nimm uns mal ein bisschen mit.
Ja, also die, Die KI überprüft in der Tat die ganze Welt. Also alle Fußballspiele, die datentechnisch erfasst werden, werden von der KI ausgewertet. Von jedem Fußballer wird pro Spiel, pro Minute, man muss sich das vorstellen, wie ein Excel-Sheet, das angelegt wird. Was macht der? Pässe nach vorne, defensiv Kopfbälle, erfolgreich, nicht erfolgreich. Das wird in diesen Excel-Sheets abgebildet und alle Spiele, die dann so datenmäßig erfasst worden sind, werden quasi ausgebreitet und die KI sucht nach Mustern. Welcher Verein war erfolgreich? Warum war der erfolgreich? Welcher Spieler hat zu dem Vereinserfolg wie beigetragen? Und daraus werden Muster abgeleitet und daraus erstellt die KI Ranglisten. Und auf Basis der Ranglisten lässt sie jedes Spiel, das in der Zukunft läuft, 10.000 Mal durchlaufen und errechnet daraus dann die Effekte, die der jeweilige Spieler auf dieses Spiel hat.
Das heißt, ihr habt eine hohe Wahrscheinlichkeit, weil ihr 10.000 Mal in die Zukunft schaut.
Genau.
Also du hast mir das vorhin mal gesagt, ist ja relativ logisch, wenn ich 10 Mal würfel, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich 10 Mal eine 6 würfel, nicht riesig hoch, aber die ist gegeben. Wenn ich 10.000 Mal würfel, dann verteilt sich das eigentlich auf alle Augenzahlen ähnlich hoch und dadurch, je höher sozusagen die Durchlaufmengen ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eurer Prognose.
Genau.
Ihr bildet aus diesen ganzen Daten einen Score ab, der sich auch Player Score nennt. Vielleicht kannst du uns da auch noch mal ein bisschen was dazu sagen.
Die Datenmenge ist so groß, dass wir irgendwie das bildlich machen müssen. Also, dass man sich das vorstellen kann und irgendeinen Vergleich hat. Das heißt, wir bilden das in einer Zahl ab. Für die Vereine ist das in der Regel noch zu wenig, deswegen gibt es so Submetriken darunter, aber das führt jetzt zu weit. Also wir verdichten das in einer Zahl und jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist im Fußball vielleicht in der Vergangenheit nicht so beachtet worden. Wir gucken nicht, wer der beste Spieler ist. Ich habe gerade so ein Aufwärmvideo gesehen von Maradona bei Neapel. Wir messen also nicht, wer den Ball am öftesten hochhalten kann oder wer am härtesten schießen kann, sondern die KI misst ausschließlich, welchen systemischen Einfluss ein Spieler hat. Ich habe ja 10 Mitspieler und 11 Gegenspieler, die alle einen Einfluss auf mein Spiel haben. Also kann sich ganz einfach vorstellen, wenn Mario mit mir gespielt hätte, dann wäre es nicht so erfolgreich geworden.
Wer, du? Oder ich?
Du, weil meine Bälle nicht ankommen und ich sie nicht stoppe. Also gehen deine Daten sozusagen runter, wenn meine Daten ohnehin schon unten sind. Und das heißt, und dann kommt es natürlich darauf, ob ich angelaufen werde von so einem 1,95 Haaland oder ob jetzt ein 1,70 großer Spieler jemand anläuft. Also diese Geschichten haben ja Einfluss auf die Performance und das ist quasi die Effizienz, die ein Spieler hat, beziehungsweise welchen Beitrag, unser Hauptmesskriterium ist die Tordifferenz, welchen Beitrag liefert ein Spieler zur Verbesserung der Tordifferenz? Weil die Tordifferenz, sowohl die Offensivaktionen, wir alle achten auf die Spektakel, die da passieren und haben ja auch jetzt in diesem Gespräch alle abgefeiert, was da gestern sensationell passiert ist. Aber die Effizienz im Spiel, die kommt in der Regel aus eben allen 11 Spielern, die alle zusammenpassen. Wie ein Orchester. Der beste Violinist ist nicht automatisch der beste Orchesterspieler.
Nun war in dem Beitrag ja gerade dieses Beispiel Harry Kane und sein Impact auf den FC Bayern. Und ihr habt vor der letzten Saison, wenn ich das richtig weiß, prognostiziert, dass er die Tordifferenz des FC Bayern nicht verbessern wird.
Genau, nicht verbessern wird. Und wir haben vorher gesagt, dass in Tottenham alle Werte hochgehen.
Und das ist auch so eingetreten?
Das ist auch so eingetreten. Die Tordifferenz ist, glaube ich, 5 Tore schlechter gewesen. Wobei man dazu sagen muss, dass Bayern ja keine schlechte Saison hat. Die Saison war genauso wie die Vorsaison, das war halt nur, dass Leverkusen so unfassbar gut performt hat. In Tottenham sind alle Werte hochgegangen. Tottenham hatte am Ende der Saison mehr Punkte, mehr Tore, bessere Tordifferenz.
Und ihr hättet also auch, wie Thomas Tuchel, der immer nach der Holding Six geschrien hat, hättet ihr dem FC Bayern empfohlen, aufgrund der Datenlage nicht 100 Millionen für Kane auszugeben, sondern lieber anders zu investieren?
Wenn das Ziel gewesen wäre, die Tordifferenz zu verbessern, das muss der Verein ja als Ziel ausgeben, dann hätten wir das Geld anders investiert. Wobei man eine Sache ganz klar dazu sagen muss, da ist natürlich auch ein Marketinginteresse dahinter, da sind natürlich auch Komponenten dahinter, die Adidas wird auch mal gesagt haben, wir würden gerne mal ein Plakat in Asien aufhängen und da wäre es ganz schön.
Wir wollen ein paar Trikots verkaufen.
Also da sind ja Sachen, die eine Rolle spielen, die wir in unsere Bewertung nicht mit einbeziehen. Aber wenn man rein auf den spielerischen Impuls guckt, dann wäre unsere Empfehlung sicherlich anders gewesen.
Bevor wir hier das in die Runde nehmen, ich merke schon bei Heribert so eine kleine Unruhe. So.
Sehr skeptischer Blick.
Ja, genau.
Ich sehe so aus.
Na? Aber darf ich noch ein Beispiel geben?
Ja, jederzeit.
Das ist etwas, was mir bisher aus dem Profifußball kaum noch jemand erklären konnte. Auch bei Manchester City hat Haaland nicht dafür gesorgt, dass mehr Tore geschossen worden sind. Manchester City hatte in der Saison vor Haalands Eintreffen deutlich mehr Punkte, deutlich mehr Tore geschossen und deutlich besseres Torverhältnis. Also das ist kein Automatismus, dass ein Stürmer, der da eine Bude nach der anderen in das Netz kloppt, dass das automatisch den Verein insgesamt besser macht. Das sind mal so zwei Beispiele, ich könnte unzählige Beispiele nennen. Aber ja, es ist
also das, wenn ich jetzt da nochmal reingehe, weil bei Haaland, du hast uns relativ viele Daten auch vorab schon gegeben und wir haben da reingeschaut und da ist zum Beispiel bei der Bewertung von Stürmern, schneidet Dennis Undaf bei eurem Playerscore besser ab als Haaland. Und jetzt würde ich behaupten, wenn man 100 Fußballfans und auch in Stuttgart, wo Undaf spielt, fragt, würden 100 sagen, ja komm, der Haaland, der ist schon besser.
Hat er Torwart.
Sieht die KI anders.
Ja, warum? Weil es systemisch betrachtet wird. Welchen Einfluss hat der Spieler auf den Ausgang des Spiels beziehungsweise auf den Ausgang der Saison? Das einzelne Spiel ist ja nicht relevant. Also Fußball ist ja sehr geprägt von Fehlern und von bisschen Glück. Wir hatten ja auch in dem Spiel der gestern Abend haben wir in der 60. mal so zwei Großchancen gehabt. Da hätte das Spiel ja auch nochmal einen Knick nehmen können. Also wir messen ausschließlich den Einfluss eines Spielers auf das Endergebnis in der Saison. Weil den Verein interessiert nur, wo ende ich am Ende der Saison. Das einzelne Spiel ist nicht interessant. So, und da ist Undaf, und ich habe es ja gerade erklärt, Haaland hat aus meiner Sicht, würde mich sehr interessieren, was Sepp Guardiola dazu sagt, aber aus meiner Sicht, Pep Guardiola, aus meiner Sicht hat er das Spiel von Man City nicht verbessert. Nicht aus meiner Sicht, Entschuldigung, aus der Sicht der KI. Ich bin nur das Sprachrohr.
Muss genau, er ist der Überbringer danach.
Also, das muss es ja auch verstehen. Ne? Ich bin ja jetzt nicht der Schlauste auf diesem Planeten.
Och, Mario, komm,
ich hab auch so schlimm ist nicht. Nee, das kann ich ja offen zugeben. Also, du erklärst uns jetzt praktisch, dass wenn Kane nicht nach München gegangen wäre, hätte Bayern München wahrscheinlich besser abgeschnitten. Und weil Kane von Tottenham weg ist, ist Tottenham besser geworden. Jetzt nehmen wir mal die 36 Tore von Harry Kane bei Bayern München weg. Wären die abgestiegen dann oder was wäre dann passiert mit Bayern?
Die Tore werden von anderen Spielern, also nochmal.
36 Tore von Kane hätten dann andere geschossen.
Wäre nach dem Lewandowskis Weggang war das genauso. Da sind die Tore auch, sind die Torzahlen nicht besonders runtergegangen. Also das kann man ja in der Historie, also es geht ja nicht nur um Kane zu Bayern, sondern es geht auch, der Weggang von Lewandowski hat ja nicht dafür gesorgt, dass Bayern plötzlich mit 40 plus Toren weniger aus der nächsten Saison rausgegangen ist, sondern die sind auch kompensiert worden. Das wird dann auf mehrere Schultern verteilt. Da sind ja eine Menge Offensivspieler in der Nach-Lewandowski-Ära gewesen, die Tore schießen konnten und die das dann auch gemacht haben. Also ich habe es ganz oft, dass ich morgens irgendeine Auswertung bekomme und erstmal Puls bekomme, weil ich sage, oh, nochmal.
Verstehe ich. Verstehe ich total. So, noch.
Dann müssen wir dem Verein erklären, dass wir diesen Transfer nicht gut finden. Und das ist dann manchmal harter Tobak und auch für mich selber, ich bin ja auch Fußballfan und intuitiv getrieben, für mich selber manchmal auch hart. Und dann müssen aber die Kollegen gehen dann ins System rein und erklären mir anhand der einzelnen Parameter, pass auf, das ist das, das ist das, da hängt es so zusammen, weil er mit dem und dem zusammenspielt, ist das ein Problem. Man kann sich das so erklären, wenn ich schon Lewandowski im Team habe und dann Haaland oben drauf bekomme, dann ist der Effekt von Haaland auch nicht gegeben. Also das sind so einfache Beispiele, an denen man das ganz gut erklären kann. Also die Tore werden dann kompensiert, wobei wenn Harry Kane zu Bayern nicht gekommen wäre, wäre ja sicherlich noch ein anderer Stürmer oder Offensivspieler gekommen. Also das ist ja nicht immer schwarz und weiß, sondern dann hätte es ja eine, ich habe ja 100 Millionen oder 90 oder 80 Millionen zur Verfügung gehabt, die hätte ich dann ja irgendwie ausgegeben. Einzelne Holding Six und habe ja noch ein bisschen Geld über. Das ist
ein Fußballer schwer zu erklären.
Ja, ich glaube. Aber müssen wir da, du bist schon raus?
Ich bin schon raus. Ich habe natürlich auch erleben müssen, dass heute drei Leute im Laptop hinter dem Trainer sitzen und darauf hätte ich mir auch nie vorstellen können. Das ist Realität geworden und ich spüre förmlich, dass sich kein Verein mehr jetzt der Modernität, also dem KI-System entziehen kann. Wir werden also jetzt, Geld ist ja genug da, also wird jeder Bundesliga-Verein heute in 5 Jahren 5 KI-Spezialisten.
So teuer sind wir nicht. Also das
5 Spezialisten haben, die dann auch Beiträge liefern. Es bleibt immer noch entscheidend, wie weit die verantwortlichen Personen, Manager und Trainer sich dadurch beeinflussen und beraten lassen. Die Glaubwürdigkeit mag ja hergestellt sein, aber es bleibt bei mir eine tiefe Skepsis. Das menschliche Gehirn und das menschliche Einschätzungsvermögen und die Diskussion der Fachleute untereinander wird immer noch die größte Bedeutung haben bei der Zusammensetzung des Kaders. KI kann möglicherweise helfen, wird eine Zukunft haben, das spürt man ja förmlich, aber nicht mit der Durchschlagskraft und der klaren Aussage, die Sie machen. Das ist mir viel zu hoch gegriffen.
Muss man, Markus, muss man da vielleicht auch als im Fußball agierender Mensch sein, ja, sein Denken ein bisschen ändern und sich da öffnen?
Ja, 100%. Und ich finde das extrem spannend für Vereine, die vielleicht finanziell nicht ganz so gut aufgestellt sind. Weil wenn ich Harry Kane kaufe, weiß ich, was ich bekomme.
Also ja, wenn du 100 Millionen überhaupt mal hast, um jemanden kaufen zu können.
Aber es gibt ja auch andere Vereine, die nicht so gut aufgestellt sind wie der FC Bayern. Und da finde ich das schon sehr, sehr spannend, wenn ich dann ein Portfolio kriege. Ich sage, ich brauche im Mittelfeld einen defensiven Mittelfeldspieler und dann kriege ich da eine Anzahl, ich sage jetzt mal, begrenzt es bitte auf 10 Spieler. Okay, das sind jetzt aus unserer Datenbank heraus die besten 10, wo wir haben. Und dann schicke ich meine Scout los, um sie mir anzuschauen. Und dann sage ich, okay, der macht mir persönlich jetzt den besten Eindruck, den nehmen wir. Mhm. Also ich finde schon, dass das extrem spannend ist, dass du, es gibt ja auch schon Vereine, die es ja so ähnlich schon praktizieren, ob es Mückeland ist, ob es Brentford ist, die aufgrund von Daten her sich dann die Spieler aussuchen und dann auch zu sich holen. Und wenn ich mir Mütterland anschaue, die machen es jetzt mal nicht so verkehrt. Also sie sind ja auch schon Meister geworden. Brentford hält sich für einen sehr kleinen Verein hervorragend in der Premier League. Also das ist schon ein Modell, wo die Zukunft hingehen wird.
Mit wie vielen Vereinen in den oberen Ligen arbeitet ihr zusammen? Oder wie viele in der Bundesliga nutzen schon die Dienstleistungen, die ihr anbietet?
Wir sind so ein bisschen der Prophet im eigenen Land. Wir arbeiten mit insgesamt 40 Vereinen weltweit zusammen. Unser Schwerpunkt liegt in der Premier League, weil die Clubs sind Besitzer geführt und dadurch einfach ist das Interesse an unserer Leistung einfach höher. Weil das
Warum?
Erstens hat es monetäre Aspekte, weil wenn ich mein Geld in einen Verein stecke, dann will ich natürlich möglichst schnell das raushaben, was ich haben will. Also entweder sportlichen Erfolg oder dass der Verein wertvoller wird oder was auch immer. Da tun sich die deutschen Vereine, also das Feedback hier entspricht ungefähr auch dem Feedback, was wir so aus der Bundesliga bekommen. Das ist einfach eine höhere Skepsis. Aber jetzt ist ja das Thema KI insgesamt, hat ja einen großen Einfluss auf uns, auch in allen Bereichen. Das ist ein bisschen so eine stille Revolution, die passiert. Unsere Software ist ja nicht nur im Fußball, sondern die Software wird auch eingesetzt, wenn es um Leib und Leben geht, flugkritische Situationen erkennen, Autounfälle verhindern. Das sind ja ganz viele Bereiche, die nicht sichtbar sind, aber in denen eine KI zum Einsatz kommt, die uns dann auch vor Schaden bewahren können. Insofern ist die Skepsis in Deutschland am größten, aber unser Schwerpunkt ist im Ausland mit dem großen Schwerpunkt Premier League.
Interessant, sehr interessant. Jetzt gucken wir ganz kurz mal auf eine Grafik, die du mitgebracht hast. Wer ist eigentlich der beste Transfer der KI-Meinung nach in der Bundesliga in diesem Sommertransferfenster? Und da kommen wir dann auf folgende Namen. Michael Olise hat den höchsten Playerscore, dann Pascal Groß. Und wenn man da noch als Zusatzinformation, wenn man das dann jeweils auch noch auf das umlegt, was der Spieler für einen Impact auf seinen Verein hat, dann ist sogar Pascal Groß der Beste, weil er Dortmund mehr verbessert als Olise die Bayern verbessert. Und dann finde ich sehr interessant den dritten, Jakob Brun-Larsen.
Genau.
TSG Hoffenheim. Die letzten Jahre von einem Verein zum anderen getingelt, nie sich irgendwo durchgesetzt und ist der drittbeste Transfer. Da würde ich sagen, okay, ist da ein Rechenfehler oder erklär sonst.
Also das sind die Dinge, die auch uns dann überraschen. Also ich glaube, Pascal Groß, das ist erklärbar. Olise, also ich muss dazu sagen, dass diese Scores, die jetzt die beiden erreichen, die sind extrem hoch. Das ist also absolute Weltklasse. Davon gibt es nicht viele auf der Welt. Um mal so einen Vergleich zu setzen, es gibt einen Spieler, der über 9.000 hat und es gibt nur 1.000 Spieler, die über 5.000 Scorerpunkte kommen, 200 über 6.000, 50 über 7.000. Also da sind wir schon im ganz, ganz oberen Regal angelangt.
Und wer hat den höchsten Score?
Jemand von Manchester City. Weil ich würde das gerne nicht nennen, weil dann haben wir so eine Diskussion, ist das wirklich der beste Spieler der Welt? Weil
das ist Rodri, würde ich sagen.
Ist es nicht, aber
echt nicht?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
Haaland ist auch nicht sein.
Haaland ist es.
Haaland ist ja nicht mal so gut wie Unai. Ich weiß. Der ist ja gar nicht mehr in der Liste drin.
Der ist, genau. Also das, insofern, und bei dem, der sozusagen zurück, wieder war ja verliehen und ist jetzt wieder zurück, da bin ich dann ehrlich gesagt selbst gespannt. Mhm. Wir haben das oft so, dass wir dann das sehen und dann nachher passiert es dann auch so. Aber wir haben eine 90-prozentige Trefferquote. Also auch die KI hat einen von 10 Spielern, den sie falsch beurteilt und dann eben falsch einordnet. Wobei ich hier sagen muss, bin mal sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich die Hoffenheimer schlagen in dieser Saison. Insofern wird interessant, also auch für mich interessant.
Du hast auch da uns noch mal ein paar Daten mitgebracht, wie die Saison ausgehen wird. Wir sind sehr gespannt, ob wir weiter den Doppelpass machen müssen, Sonntag für Sonntag.
Ja, ob wir einfach die Meisterfeier, die Moderatoren, ob die Moderatoren auch Qualität haben. Da müsste es ja auch mal eine KI geben.
Bring den nicht auf falsche Gedanken. Hast du da Zweifel?
Nein, es kann da plötzlich sein, dass jemand vom Himmel fällt, der noch nie etwas mit Fußball zu tun gehabt hat, der auf einmal hier als der geeignete Mann angesehen wird und die ganzen Experten können nach Hause fahren. Ja. Das könnte ja sein, dass KI das hervorbringt. Ne? Eine Variante.
Ja, gut. Also das wollen wir jetzt nicht vertiefen, sondern machen da jetzt ganz schnell eine Pause. Wir sprechen gleich weiter über KI im Fußball und was sich da alles verändern wird. Wie gesagt, Saisonprognose. Und Sami Khedira wird uns gleich zugeschaltet sein vom Porsche Jugend Cup in Stuttgart U15. Wir haben ja schon über die Bedeutung vom Nachwuchs gesprochen und er wird uns da ein bisschen erzählen, was sich da tut. Um 13 Uhr dann bei uns im Programm das Finale von diesem Porsche Junior Cup. Aber jetzt erstmal kurze Pause und dann mehr vom Stahlwerk. Doppelpass, bis gleich. Willkommen zurück im Airport Hilton zum Stahlwerk Doppelpass. Eine sehr interessante Diskussion über künstliche Intelligenz im Fußball. Und wenn wir gleich vertiefen, aber sehr interessant auch, was sich bei Sport1 so tut, und zwar in Kürze, Katharina.
Absolut, 8 Tage nur noch, dann haben wir ein neues Spektakel zu bieten. Montag bis Freitag, 20.15 Uhr, können Sie sich dann wirklich jeden Tag bei uns vor den Fernseher setzen und Folgendes miterleben. Schauen Sie mal, Exathlon, das ist unser neues Format, das sieht dann wie folgt in etwa aus. Wir haben da ein tolles Cast zusammen, mittlerweile, wie gesagt, ab 16.09. geht es los. Das ist so eine Mischung aus Reality-TV und einem Sportformat. Also man kann es nicht so richtig definieren, aber ich glaube, Sie wissen alle, es gibt ähnliche Formate, aber keines wird natürlich so sein wie das, was wir Ihnen hier bieten werden. Wie gesagt, 16.09. geht es dann los. Können Sie sich gerne bei uns auf exathlon.germany auf Instagram beispielsweise durchklicken. Da sehen Sie auch dann, welche Kandidaten mit dabei sind, die teilweise auch schon, wie gesagt, in anderen Formaten aufgetreten sind. Da hätte ich ja auch gerne mal, weiß ich nicht, Flo zum Beispiel gesehen, wie der durch so einen Parcours hüpft. Würdest du dir das zutrauen?
Also ich würde es mir zutrauen, mal durchzuhüpfen, aber ich würde wahrscheinlich relativ schnell abstürzen und bin ja auch hier verheiratet mit diesem Sonntag, also und mit dieser Sendung. Ich habe einfach gar keine Zeit dafür, aber ich werde es mir auf jeden Fall anschauen und freue mich sehr drauf, Exathlon bei Sport 1 zu sehen. Und ich habe es Ihnen gesagt, wir wollen gerne einen Mann per Schalte bei uns in die Runde holen. Weltmeister, TV-Experte, da steht er schon. Hallo, Sami Khedira.
Hallo und liebe Grüße nach München aus Stuttgart.
Ja, Grüße nach Stuttgart. Sami, ich weiß nicht, ob du schon ein bisschen zugehört hast bei uns. Wir haben hier sehr viel über künstliche Intelligenz im Fußball gesprochen. Wie aufgeschlossen bist du denn diesen neuen, immer noch neuen Methoden gegenüber, die den Fußball vielleicht auch verändern werden?
Ja, sehr aufgeschlossen, um ehrlich zu sein. Und ich hatte schon auch die ersten Berührungspunkte während meines MIP, also Master for International Players, mit der UEFA. Und da hatten wir schon Berührungspunkte, wie kann sowas aussehen. Und ich habe eine Statistik gelesen, dass ich glaube, bis im Jahr 2030 90% der Jobs, die es heute noch gar nicht gibt, bis dahin entwickelt werden. Und dadurch ist auch natürlich die künstliche Intelligenz mitverantwortlich. Und wenn man sie richtig einsetzt, bin ich ein großer Fan davon.
Also soweit deine Einschätzung dazu. Jetzt sieht man, du stehst da am Feld in Stuttgart. Gleich wird das Finale stattfinden. Was hast du da gesehen an Qualität bei den U15-Spielern in diesem Turnier?
Ja, wir reden hier immer noch von wirklich von Kinderfußball, ja, die gerade den Sprung zum Jugendfußball schaffen. Und deswegen ist es, die Qualität ist unheimlich hoch, gerade die technische, aber auch taktische Qualität der einzelnen Mannschaften. Aber für uns oder für mich persönlich als Person Sami Khedira, als Fußballer Sami Khedira, aber auch für Porsche unheimlich wichtig zu sehen, wie der Umgang miteinander ist. Ich habe es gerade, hat Stuttgarter Kickers das Spiel um Platz 3 gewonnen gegen Salzburg. Barcelona, die gleich das Finale spielen werden, sind aufs Spielfeld gekommen, haben sich abgeklatscht, haben sich unterhalten, auf welcher Sprache auch immer. Aber genau das wollen wir dadurch entwickeln. Die Persönlichkeitsentwicklung, taktisch, technisch sind die Mannschaften, die NLZs dafür verantwortlich. Aber wir versuchen, ein bisschen breiter, ein bisschen größer zu denken und dass die Jungs einfach ein bisschen mehr auch in den Kopf bekommen als nur Fußball.
Nun haben natürlich viele dieser jungen Spieler die Hoffnung, irgendwann mal den Weg in die Bundesliga zu schaffen, vielleicht sogar in die Nationalmannschaft. Wie wichtig ist es, dass die früh große Ziele haben? Oder würdest du sagen, oh, halt den Ball noch mal flach, bleib ein bisschen ruhiger, hab einfach Freude und Spaß am Fußballspielen?
Ich glaube, Florian, du hast es gesagt, das Letzte ist das Wichtigste. Der Spaß und die Freude, und die sollte im Normalfall nie verloren gehen, egal wie hoch man kommt, egal auf welchem Level man spielt. Man hat es jetzt auch gesehen in der deutschen Nationalmannschaft, wenn der Spaß, die Freude, die Leidenschaft, die Kameradschaft da ist, dann hast du wirklich große, große Möglichkeiten, etwas zu erreichen. Aber wohlwissend, dass wir auch von den Jungs dahinter nur 1-2% vielleicht das in den bezahlten Profisport schaffen, sind wir dafür verantwortlich, im Endeffekt ihnen irgendwo eine Ebene zu geben oder eine Bühne zu geben, dass sie sich vernünftig ausbilden. Sie lernen im Fußball unheimlich viel. Loyalität, Teamgeist, Fairplay, Zusammenhalt. Und das hilft ihnen auch im Endeffekt dann für ihr weiteres Berufsleben. Wohlwissend, dass es einfach nur sehr, sehr wenige in dem bezahlten Profisport schaffen.
Nun haben wir ja die Nationalmannschaft gerade angesprochen. Wir haben hier in der Runde auch schon drüber gesprochen. Das Spiel gestern hat uns natürlich wie den meisten Fußballfans außergewöhnlich gut gefallen. Hast du das Gefühl, dass die deutsche Nationalmannschaft genau auf dem richtigen Weg ist? Auch wieder richtig große Ziele. Der WM-Titel schwirrt da ja so ein bisschen rum, ins Auge nehmen zu können, und zwar realistisch ins Auge nehmen zu können.
Ja, es gab ja über die Aussage von Julian unheimlich viel Diskussionen und dass er sehr ambitioniert ist. Jeder, der Julian kennt, der weiß, dass er sehr große Ziele hat, sehr ambitioniert ist, aber nicht nur redet, sondern auch hart dafür arbeitet und er auch keinen Hehl daraus macht. Er spricht es an, das ist sehr erfrischend, wohlwissend, dass es auch immer wieder eine Gefahr mit sich bringt, dass sich der eine oder andere äußert. Aber wichtig ist die Arbeit, wichtig ist die Energie und wichtig ist auch der Glaube darin. Dass wir tolle Spieler haben, ist unumstritten, das haben wir hier gesehen. Rechts zu mir ist die MAP-Arena, da haben die Deutschen leider gegen die Spanier verloren. Ansonsten hätte es eventuell wirklich weitergehen können Richtung Finale, Richtung der WM-Titel. Also wir sind näher dran gekommen, aber wir müssen trotzdem auch schauen, dass wir gerade im Unterbau, in dem Jugendbereich weiterhin hart arbeiten, die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Und Julian plus Trainerteam Sandro Wagner etc. machen gerade bei der A-Mannschaft eine tolle Arbeit. Und dann natürlich, auf deine Frage zuzukommen, können wir definitiv und müssen wir auch zu einem Favoritenkreis 26 in der USA gehören.
Ganz kurzer Blick noch auf das Finale, was jetzt folgt, was wir gleich ab 13 Uhr bei uns bei Sport 1 übertragen werden. Du hast gesagt Barcelona. Und wer ist der Gegner und worauf freust du dich?
Genau, Barcelona ist das erste Mal mit dabei hier bei uns beim Porsche Fußball Cup gegen Borussia Mönchengladbach, die mir persönlich am besten gefallen haben. Die haben das Turnier vor 2 Jahren gewonnen, letztes Jahr nicht ganz so gut abgeschlossen, aber Borussia Mönchengladbach, unheimlich spannende Spieler. Aber Barcelona, wie man es eigentlich so kennt, La Masia, gepflegten, technischen Topfußball. Man sieht da so ein bisschen Abschnitte von Lamine Yamal, so ein bisschen Busquets, ohne sie vergleichen zu wollen. Aber für mich persönlich auch die zwei besten Mannschaften im Finale. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr dranbleibt nach eurer tollen Sendung. Dann gibt es richtig, richtig guten Jugendfußball.
Ah, da merkt man den TV-Profi. Sami Khedira, danke dir für die kurze Schalte und viel Vergnügen gleich beim Finale beim Porsche Fußball Cup. Barcelona gegen Borussia Mönchengladbach bei uns zu sehen. Bei Sport 1. Mario, wer wird deutscher Meister? in der Bundesliga?
Boah, ich habe so ein Gefühl, dass RB Leipzig eine ganz große Rolle dieses Jahr spielen kann. Sie haben für mich eine tolle Mannschaft. Sie haben es in Leverkusen auch schon gezeigt, was sie möglich machen können. Wünsche mir natürlich den FC Bayern, ganz klar. Aber ich glaube, Leipzig wird eine ganz, ganz große Rolle spielen.
So, und jetzt gucken wir mal auf die KI-Berechnung zur deutschen Meisterschaft.
Ja. Ei, ei,
da
ei,
sehen wir, wir werden es gleich auch mal groß zeigen, mit welcher Wahrscheinlichkeit welche Mannschaft deutscher Meister wird nach der Berechnung von Player.
Also da breche ich zusammen jetzt, das glaube ich ja nicht.
97,3 oder was ist das? Ich kann es nicht lesen. Ja.
Ja.
Und dann haben wir noch zwei Vereine, die 1% zumindest haben, und darunter wird es dann richtig dünn.
Also Mario hat ja überhaupt 0,1 Leipzig.
Lächerlich.
Was erzählst du denn?
Aber es ist noch messbar. Es ist noch messbar.
Ich hätte gerne einen Ausschnitt von diesem Bild nachher geschickt. Ja? Das halte ich fest. Super. Nach der Saison sprechen wir es nochmal. Das kommt nie an, so wie es da steht. Nie.
Also, da muss noch eine Sache dazu sagen. Das sind zum jetzigen Zeitpunkt werden die Kaderstärken gemessen. Der Kader eines Fußballvereins ist der sozusagen der Einfluss eines Trainers auf eine Mannschaft ist begrenzt. Das heißt, der Trainer kann, und das hat man letztes Jahr gesehen, letztes Jahr hätte eigentlich Bayern Meister werden müssen, aber wir können ja die Trainerperformance messen, das haben wir noch nicht besprochen, aber wir können messen, wie ein Trainer performt, ob er aus dem Kader das Beste rausholt oder ob er unterperformt. Da gibt es bei uns Grafiken mit so einer Linie, ob er da drunter ist oder da drüber. Mhm. Und dieses Jahr ist der Kader von Bayern quasi meistertauglich. Und jetzt kommt es dann eben darauf an, dass die letzten 10-20%, das ist dann eben Trainerperformance. Also wenn Bayern nicht Meister wird, dann liegt es am Trainer.
Wie viel Prozent hattet ihr?
Na, wie immer. Okay.
Ja. Wie immer.
Entschuldigung. Aber, diese Prognose brauchen wir nicht, die KI. Das ist am Trainer, nicht ganz so.
Dann reden wir über hinten.
Ja. Gibt es denn auch so eine Tegernsee-KI, also die Einflüsse, die sozusagen dann im Umfeld, wie wichtig die auf so einer Meisterschaft sind?
Wenn wir die Straßenkameras auswerten würden, wer hinfährt und wer vom Haus wegfährt, dann würden wir das auch messen können. Aber die Kameradaten haben wir nicht, also das ist ein Nein.
Letzte Saison hatte Leverkusen wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit?
War deutlich höher als jetzt, ich glaube 30-35%.
Tatsächlich?
Ja, ja. Der Kader war letzte Saison wurde stark, und auch der Stuttgart Kader, das war ein starker Kader. Der Abstand war ein bisschen geringer, der ist jetzt ein bisschen größer geworden durch den Transfer. Also sind ja zwei Transfers, die Bayern gemacht hat, die wirklich nachhaltig sind.
Also auf die Kaderstärke, die berechnete Kaderstärke berechnete in dieser Saison. Schauen wir gleich. Jetzt haben wir aber anderthalb Minuten Geduld, uns von den Zahlen ein bisschen zu erholen, und dann steigen wir noch mal richtig ein. Wer hat den besten Kader in der Bundesliga nach diesem Player-Score? Wir sind gespannt. Bayern wird es wahrscheinlich sein, aber wie es danach ist, sehen wir gleich. So schnell gehen 90 Sekunden rum. Wobei, wenn ich Mario fragen würde, dann waren das die längsten 90 Sekunden seines Lebens. Er hat mit den Hufen gescharrt. Das lässt sich nicht los hier, diese Zahl. Ne?
Das lässt mich nicht los. Du hast mir es ja gerade nochmal erklärt, aber trotzdem, ich sage, Leipzig kommt 1-3. Das ist, die haben für mich eine ganz tolle Mannschaft, sie haben einen tollen Trainer. Alles andere würde mich überraschen.
Ich hätte lieben gern meinen Freund Max Eberl angerufen. Da hätte er gesagt, hol Frimpong von Bayer Leverkusen, dann wird Bayern München deutscher Meister. Sie schwächen Leverkusen und stärken sich auf einer ganz wichtigen Position. Aha. Aber das steht mir nicht zu.
Nee, aber jetzt machst du es halt statt Telefonat hier öffentlich.
Ganz genau. Ohne KI, einfach nur so aus
Fußballer.
Da kommen Millionen Gedanken zusammen.
Wenn du dann wir hatten ja über Intuition und was man so. Und auf einmal ist da so eine feste Zahl von, wie viel war das, 97%. Ne? Das hat natürlich auch auf jeden eine Wahnsinnswirkung. Ne? Also was das ausmacht, auf einmal wird da eine Zahl festgeschrieben. Und die Diskrepanz zwischen dem, was man sieht und was man weiß, wie die ganzen Entwicklungen waren, das ist ja so ein riesiger Unterschied, dass man sagt, also dass Dortmund nur 1% Chance hat, dass Leipzig nur 1% Chance hat, das wird ja damit verbunden. Ne? Und auch wenn es anders gemeint ist, aber das steht jetzt nun mal da. Ja, und es wirkt so fremd zu dem, was man sieht und was man weiß. Und auch wenn man sieht, wie die letzte Saison gelaufen ist und auch wie diese anläuft, ist schwierig zu erklären, finde ich.
Aber die letzte Saison, das ist doch so ein typisches Beispiel, die letzte Saison war doch nicht schlechter als die vorletzte Saison vom FC Bayern. Da ist doch nur ein Verein gewesen, der wirklich jedes Spiel in der 90. Minute, das, also über die volle, also bei dem es eng war am Ende, dass der jedes Spiel gewonnen hat, dass der unmögliche Spiele umgedreht hat und dass er wirklich ein, es gibt ja Trainer, die überperformen. Christian Streich war so ein Beispiel, Urs Fischer bei Union, bevor er weggegangen ist. Also es gibt ja Trainer, die deutlich überperformen. Deswegen, die letzte Saison der Bayern war aus meiner Sicht keine schlechte Saison. Die war absolut im Rahmen. Da war nur eine Mannschaft so deutlich besser. Das passiert eben ab und zu alle
5 Minuten. Ja, das ist ja klar. Aber und das Jahr davor war ja Dortmund, da haben 5 Minuten gefehlt, nicht?
Ja, wenn wir aber jetzt uns mal angucken, die Auswertung der Kaderstärken in dieser Saison und gucken uns mal die obersten 5 an, die ihr rausgearbeitet habt, dann sind die Abstände nicht mehr so groß, sondern dann sieht man, dass aber auch da die Reihenfolge natürlich interessant ist. Also Bayern München ist vorne, Leverkusen und Dortmund ziemlich gleich auf und Stuttgart, Mario, besser als Leipzig.
Ja. Und KI muss kaputt sein, das geht nicht damit.
Wir schauen uns das in Ruhe an in 9 Monaten.
So, insofern, dann treffen wir uns hier wieder. Dann
treffen wir uns hier wieder, ja.
Und wer?
Ich komme dann.
Das trifft so ein, wie du das. Da komme ich nicht.
Dann wird meine Kleidungswahl wird dem Ergebnis entsprechen.
So machen wir es. Du kommst dann schwarz. Ja, und wenn wir noch nach unten schauen, die 5 nach der Berechnung der KI schwächsten Kader, das ist auch interessant, weil ja, Holstein Kiel, FC St. Pauli verstehen viele, aber Heidenheim, die letzte Saison das internationale Geschäft erreicht haben, sind nach der Bewertung von euch auf dem, sage ich jetzt mal, nur falls die Kaderstärke angeht, auf dem Relegationsplatz.
Ja, jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Heidenheim hat 2 Komponenten, die das ein bisschen verdeutlichen. Eins ist, der Trainer überperformt. Also es ist ein Trainer, der immer aus dem Kader mehr rausholt, als der Kader hergibt. Und man kann mit bestimmten Spielweisen diesen Score ein bisschen in der Anführungsstrichen austricksen. Zum Beispiel, klassisches Beispiel, der Aufsteiger, der aus der 2. Liga in die 1. Liga steigt, der muss im 1. Jahr immer deutlich mehr laufen. Das ist statistisch erwiesen. Also der muss mehr laufen, muss dann im 2. Jahr seine Strategie ändern, ironischerweise. Wir können das sehen, noch nicht erklären. Insofern, das sind so 2 Sachen, die hier eine Rolle spielen können. Also der Trainer kann das in diesem Fall, der hat es ja schon bewiesen, schon seit, weiß nicht, 7, 8 Jahren bewiesen. Also das ist ein Thema, da hat der Trainer einen Einfluss und die Abstände sind so eng, auch oben so eng. Das kann ein Trainer überkompensieren ohne Probleme.
Also hochinteressant, aber natürlich kontrovers. Man sieht das hier auch in den Reaktionen in der Runde. Aber auch was Spieler angeht, seid ihr ja sozusagen, wenn die Einzeltransferentscheidung angeht, seid ihr ja auch sehr, sehr mutig. Und da gibt es zum Beispiel, Katharina, die Frage, was ist eigentlich beim FC Bayern? Hat man sich da hinten verstärkt oder hat man Qualität verloren mit De Ligt? Du hast da die Zahlen dazu.
Großes Diskussionsthema war das in diesem Transfersommer, wenn man sich da die Innenverteidigung des FC Bayern München nochmal anschaut. Also De Ligt wurde abgegeben, Ito für 23,5 Millionen geholt vom VfB Stuttgart. Wir haben erst nochmal ein paar Meinungen eingesammelt. Die gehen ganz weit auseinander, aber sie alle haben sicherlich auch schon zu Hause diskutiert. Beispielsweise haben wir da jemanden, der sagt, also ich war verwundert, warum man De Ligt und Masraoui abgegeben hat. Und auch wenn ich Ito nicht schlecht finde, hat er für mich nicht die Qualität, um in der Champions League Stammspieler zu sein. Marc sagt dann, De Ligt wurde mit Ito ersetzt. Stanisic kommt dann noch dazu. Wir haben jetzt anstatt einem teuren Innenverteidiger, der es einerseits nicht wert ist und dazu noch nicht ins Spielsystem passt, ersetzt durch einen Spieler, der unter seinem Marktwert kam und genau ins Profil passt, was wir benötigen. So, und dann gibt es noch jemanden, der sagt, ich hätte eigentlich gerne De Ligt und Ito zusammen gesehen. Im Duo, das hätte ganz gut funktioniert. De Ligt, der Ruhepol und Fels in der Brandung und Ito hat Übersicht und spielt ähnlich wie Boateng und Hummels tiefere Pässe. Also das ist erstmal die Meinung von Ihnen zu Hause. Wir haben jetzt aber natürlich auch nochmal ein bisschen Daten zusammengesammelt, die wir durch die Player-Datenbank bekommen haben. Und schauen Sie mal hier, die Stärken, ich muss in die Richtung, ne? So, die Stärken der Innenverteidigung des FC Bayern. Da kommt Ito erst an Stelle Nummer 5 hinter Eric Dier, Matthijs de Ligt, der war da noch auf Rang 2. Und es wurde von Player dann auch noch eine Info mitgegeben, dass sie eigentlich 23 Spieler, die jünger, günstiger und auch besser gewesen wären, im Portfolio gehabt hätten. Da hätte zum Beispiel dann Axel Zagadou dazu gezählt vom VfB Stuttgart. Die hätten kommen können als De Ligt-Ersatz oder besser gewesen wären als Ito. Da frage ich mal, sind wir soweit? Ja, doch. Verstanden, ja. Alles soweit. Aber deine Meinung, die interessiert natürlich, Mario. Wie siehst du es? Ito, guter Ersatz für De Ligt, ja oder nein? Gehst du hier mit der KI-Berechnung mit?
Naja, Ito hat ja eine hervorragende Saison beim VfB Stuttgart gespielt. Ich finde, ein toller Innenverteidiger. Man hat natürlich oder hätte natürlich über De Ligt nachdenken können, ihn auch zu behalten. Also auf meiner Liste wäre dann der Upamecano gewesen, der natürlich letztes Jahr doch den einen oder anderen Bock geschossen hat. Da gibt es aber wahrscheinlich wirtschaftliche Gründe, warum man vielleicht nicht abgegeben hat, sondern eher De Ligt. Da wird die Gehaltsspanne doch ein bisschen größer auch sein. Und ich finde Ito einen guten Einkauf. Aber wenn ich sehe, dass man da 5 Innenverteidiger drauf hat, wollte noch Tah holen, herzlichen Glückwunsch.
Also soweit deine Meinung zu diesem Transfer. Auf jeden Fall hochinteressant. Für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, habe ich einen Hinweis. Sie liegen hier schon vor mir. Gewinnen Sie 20 hochwertige Handtuchsets unseres Partners erwinmüller.de. Für sich und Ihren Verein, die können personalisiert sein. So ein Set besteht aus 20 großen, 20 kleinen Handtüchern mit Ihrem Verein und mit Ihren Namen. Dann hat der Zeugwart auch keine Schwierigkeiten mehr, nach dem Waschen das zu sortieren. Also anrufen unter der 01379 50 60 77 oder eine SMS mit dem Kennwort Handtuch an die 99699. Ich drücke Ihnen die Daumen und wir sind gleich zurück im Stahlwerk Doppelpass. Willkommen zurück in Hilton am Münchner Flughafen zum Stahlwerk Doppelpass am heutigen Sonntag mit Hajo von Adel und Band und einem Schwerpunktthema künstliche Intelligenz. Markus, was glaubst du? Muss man sich das, sollte man sich das zunutze machen als Fußballverein, als Verantwortlicher in Fußballvereinen?
Es ist nicht aufhaltbar und dementsprechend wäre man dämlich, wenn man es nicht machen würde.
Also ein Mensch, den Jan Wendt offensichtlich überzeugt hat heute hier in der Runde. Katharina ist bei uns angekommen. Du hast Spenden gesammelt? Ich hoffe reichlich.
Einiges ist heute einiges zusammengekommen. Aber vorab nochmal der Hinweis, dass der Doppelpass auch on Tour ist. Das heißt, Sie können sich gerne mal durchklicken. Eingeblendet ist der Link, bei dem Sie die Städte finden, wo wir vor Ort sein werden. Mario Basler kann da ein Lied von singen. Der wird da auch immer wieder mit dabei sein. Also die Experten quasi zum Anfassen für Sie, wenn Sie denn, wie gesagt, gerne mal Teil unserer Runde auch vor Ort sein möchten. Und ja, es sind, wie gesagt, einige Spenden zusammengekommen. Also ich fliege einmal schnell durch. Mariam, Björn, Peter und Martin aus Aumenau an der Lahn haben gespendet. Dann Sandra und Christoph. Die grüßen Eintracht, den Fanclub Altenstadt und den SV Phoenix Düdelsheim. Auch Grüße von mir, das ist nämlich mein alter Verein. Also schöne Grüße nach Hause. Dann Thurnau, Seewiesen genießen die 4 Obersteirer. Dann haben Harald und Jutta aus Nordhorn, Alfred und Heidi Schnitzler aus Inningen, Peter und Antje aus Reutlingen, Leonie Hermann aus Gerzkirchen, die Familie Pietsch aus Fretter, Peter und Kerstin aus Lietz. Dann haben wir noch Sauerklaus und Wilder Hans, Georg, Ingo, Helga, Evelyn, Sarina und Thorsten, Peter, Florian, Praxis Dr. Schütter aus Algermissen, der SV50 Traktor Mocher und Nastasia und Isaac haben zusammen 540 Euro gespendet. Vielen Dank dafür.
Dankeschön dafür.
An die Stiftung geht das Ganze. Das noch als Info.
Ja, und wir müssen heute pünktlich Schluss machen, weil der Porsche Fußball Cup wartet. Da ist das Finale jetzt, gehen wir gleich rüber. Aber eins möchte ich schon noch sagen, nächste Woche ist Max Eberl hier bei uns. Freuen wir uns sehr. Du brauchst ihn also nicht anrufen, sondern nächste Woche einfach mal gucken. Und einer hat heute seinen Geburtstag mit uns hier verbracht. Und da sind wir sehr, sehr froh drüber. Markus Babbel wird heute junge 52. Herzlichen Glückwunsch mit einem kleinen Happy Birthday. Verabschieden wir uns aus der Sendung, wünschen dir alles Gute fürs neue Lebensjahr. Ihnen noch einen schönen Sonntag und nächste Woche dann wieder der Doppelpass und jetzt der Porsche Fußball-Cup.